Ich arbeite nun seit fast 6 Jahren als Rettungssanitäter und habe diese Zeit überwiegend in Ontario, Kanada verbracht. Größtenteils verlief der Job recht nach Lehrbuch. Nicht, dass er nicht brutal wäre, denn ich habe genug Schussverletzungen, Schnittwunden und Brandopfer erlebt. Die Aufgabe eines Rettungssanitäters besteht darin, den Zustand Erkrankter oder Verletzter so zu stabilisieren, dass sie lebend im Krankenhaus eintreffen und dort die nötige Behandlung erhalten, bevor sie versterben. Wie zu erwarten, sehen wir viele grausige Bilder. Doch die Erfahrung, die ich gleich mit Ihnen teile, war in einer ganz eigenen Liga. Ich habe versucht, sie zu vergessen, doch es gelingt mir nicht. Mitte 2015 arbeitete ich Nachtschicht, wenn man es so nennen kann, in einem kleinen Distrikt Ontarios. In unserer Leitstelle waren insgesamt 23 von uns im Dienst und warteten auf den bekannten Funkspruch zum Einsatz. Üblicherweise sind 2 Sanitäter mit einem Rettungswagen unterwegs, sofern nicht ausdrücklich mehrere Verletzte gemeldet werden. Als ich an jenem Abend den Einsatzbefehl erhielt, kletterten mein Partner Mike und ich in den Krankenwagen. Der Anruf kam um 2.13 Uhr und 2 Minuten später waren wir schon auf der Straße. Über die vage und unheimliche Meldung, ein Mann sei von etwas zerfleischt worden, das zwar wie ein Bär ausgesehen, aber keiner gewesen sei, zuckten wir mit den Schultern. Wir fuhren los und wunderten uns später noch mehr, als wir feststellten, dass die Wohnstraße mindestens ein paar Blocks von einem Waldgebiet entfernt lag, das groß genug für Bären wäre. Als wir an der Einsatzstelle ankamen, lag bereits etwas Ungewöhnliches in der Luft. Ein sehr intensiver Geruch nach Ozon, so wie kurz vor einem gewaltigen Gewitter. Er war so dicht und wahrnehmbar, dass mir fast übel wurde. Mike und ich stiegen aus dem Rettungswagen und sahen den Anrufer bäuchlings auf dem Asphalt liegen. Arme und Beine waren ausgestreckt, das Gesicht nach unten gerichtet. Auf dieser kleinen Wohnstraße funktionierten alle Straßenlaternen bis auf die eine direkt über ihm nicht. Wir näherten uns ihm schnell, während der metallisch-kupferne Geruch stärker wurde. Wir hielten dagegen an und erreichten ihn schließlich. Mike fragte, »Sir, waren Sie es, der den Notruf abgesetzt hat? Zeigen Sie uns, wo Sie angegriffen wurden.« Wir standen nun nur noch wenige Meter entfernt. Er begann ein merkwürdiges Zittern von sich zu geben. Eine unheimliche Szene. Mit dem Gesicht im Asphalt zitterte sein ganzer Körper. Wir wollten ihn herumdrehen, um seine Verletzungen zu untersuchen. Der Geruch war inzwischen so stark, dass ich mir mein Hemd vor Mund und Nase pressen musste. Doch selbst das half kaum. Als wir ihn umdrehten, traten Mike und ich sofort einen Schritt zurück. Brustkorb und Hemd fehlten vollständig. Statt der Brusthaut klaffte nur eine große Wunde, als hätte eine massive Klaue oder Waffe quer über seinen Körper geschlitzt. Voller Blut lagen wir beide fassungslos da und fragten uns, wie er überhaupt noch leben konnte, geschweige denn bei Bewusstsein genug gewesen war, um den Ruf abzusetzen und auf uns zu warten. Sobald wir ihn umgedreht hatten, hörte das Zittern abrupt auf und seine Augen schlossen sich. Ich hörte sein Atmen aussetzen, kontrollierte den Puls und stellte fest, dass er tot war. Vor Ort mussten wir seinen Tod offiziell feststellen und gaben als Ursache Angriff durch ein wildes Tier an. Nachdem das Blut zu stocken begann, bereiteten wir uns darauf vor, den Körper zurück in den Krankenwagen zu verladen. Ich griff nach der Trage, doch Mike starrte in die Ecke der Straße. Ich folgte seinem Blick und bemerkte neben einem Stoppschild etwa 60 Zentimeter darüber eine Gestalt. Wie gesagt, die Straßenlaternen funktionierten nicht, sodass wir keine Einzelheiten erkennen konnten. Es war eine extrem schmale Silhouette, offenbar mit einem alten Filzhut im Fedora-Stil auf dem Kopf. Mike rief der Gestalt zu und im nächsten Moment war sie verschwunden. Bis heute habe ich nichts Vergleichbares gesehen. Während sie verschwand, löste sich auch der Geruch in Luft auf. Normalerweise verflüchtigt sich ein Duft allmählich, doch dieses kupferne Aroma war in einem Moment da und im nächsten weg. Bis heute weiß ich nicht, was wir gesehen haben. Wenn ich raten müsste, hatte diese Gestalt neben dem Stoppschild etwas mit dem Tod des Mannes zu tun. Ich arbeite weiterhin als Rettungssanitäter in Ontario, Kanada und habe seitdem noch 2 Jahre im Dienst verbracht, ohne etwas Vergleichbares zu erleben. Doch eines ist sicher, wer auch immer diesen Mann angegriffen hat, war ganz gewiss kein Bär. Vor etwa 20 Jahren lebte mein bester Freund Mike, gemeinsam mit seiner Frau Mary und ihrem Vater Felix unter einem Dach. Sie waren seine Pflegenden und übernahmen morgens alles für ihn. einschließlich der Reinigung aufgrund seiner Inkontinenz und seiner eingeschränkten Darmkontrolle. Sie machten ihre Arbeit wirklich vorbildlich und ich habe ihnen dafür mehrfach meine Anerkennung ausgesprochen. Eines Morgens betrat Mike wie gewohnt Felix' Zimmer, nur um ihn in voller Totenstarre vorzufinden. Felix war im Laufe der Nacht verstorben. Damals arbeitete ich als Berater für Friedhofsvorverkauf, konnte aber bei Bedarf auch Sofortbestattungen organisieren. Und genau das tat ich. Ich half ihnen, Felix' letzte Ruhestätte herzurichten und verzichtete auf meine Provision, weil ich es nicht für richtig hielt, dieses Honorar von zwei Menschen zu nehmen, die so viel für Felix' letzten Lebensjahre getan hatten. Etwa eine Woche später fand die Trauerfeier statt, die ich leitete. Viele Menschen waren gekommen und wir gaben Felix einen Abschied, den er verdiente. Nach der Zeremonie fuhr ich im für die Familie bereitgestellten Limousine zurück nach Hause und wir saßen alle eine Weile beisammen, um das Erlebte zu verarbeiten und eine dringend benötigte Pause einzulegen. Da bemerkte Mary, dass auf ihrem Anrufbeantworter gerade eine Nachricht eingegangen war. Ja, damals gab es noch Festnetztelefone mit integrierten Anrufbeantwortern. Sie drückte auf Wiedergabe und die Zeitangabe auf dem Display zeigte exakt dieselbe Uhrzeit an wie unsere Grabrede. 11 Uhr vormittags. Zuerst dachten wir, jemand habe die Feier verpasst und rufe nun an, um sein Beileid auszusprechen. Doch als die Aufnahme begann, fielen uns allen die Kiefer herunter und eine wohlige Gänsehaut lief uns über den Rücken. Wir waren zu fünft im Raum. Mike und Mary, die Tochter, ich, mein Bruder James und eine Nachbarin, deren Namen ich nicht kannte. Im Hintergrund war Geräuschkulisse zu hören, als befände sich jemand in einem Raum voller Menschen. Stimmengewirr, nur nicht klar verständlich. Dann sprach Felix' Stimme, unverkennbar und klar, bitte folge mir nicht. Und dann verstummte das Band. Wir hatten einen soeben Verstorbenen während seiner eigenen Trauerfeier anrufen gehört, der uns bat, ihm doch nicht zu folgen. Nicht in den Tod, war unser erster Gedanke. Bitte folge nicht meinen Lebensentscheidungen. Er hatte in der Tat viele falsche Wege gewählt, darunter eine kurze Haftstrafe für ein relativ geringfügiges Vergehen. Mary aber war überzeugt, dass er meinte, bitte folge mir nicht in die Hölle. Sie glaubte bis an ihr Lebensende. Ihr Vater habe so Kontakt aufgenommen und ihr letzte Warnung ausgesprochen, nicht seinem Pfad zu folgen und dort zu enden, wo er nun war, nach seinem Schritt ins Unbekannte, das man Tod nennt. 2 Jahrzehnte sind seitdem vergangen, doch ich erinnere mich noch genau an die erstarrte Stille, den Schock und die Angst in diesem Moment, als wäre es gestern gewesen. Ich bin bis heute 100%ig überzeugt. Dieser Anruf war wirklich eine letzte Botschaft von Felix aus dem Jenseits. 2012 war kein freundliches Jahr für mich. Ich habe meinen Großvater am 16. März verloren. Und 10 Tage später, Ende April, hat mein Freund, mit dem ich 3 Jahre zusammen war, beschlossen, mit mir Schluss zu machen. Und zwar im Haus meiner Großeltern. Später im April entschloss ich mich zu dem, was die meisten 20-Jährigen tun. Ich legte ein Dating-Profil an. Ich schrieb mit ein paar Leuten, darunter auch mit dem unheimlichen Rettungssanitäter, den ich im Rest dieser Geschichte Noah nennen werde, nicht sein richtiger Name. Noah war, wie du vielleicht schon erraten hast, Rettungssanitäter und wohnte etwa 15 bis 20 Minuten von mir entfernt. Anfangs lief alles großartig. Wir führten gute Gespräche und hatten viel gemeinsam. Wir schrieben uns ständig Nachrichten. Er schien ein wirklich freundlicher, fürsorglicher und wundervoller Mensch zu sein. Nach etwa 2 oder 3 Wochen Telefonaten und Chats beschlossen wir, uns persönlich zu treffen. Das eigentliche Date war nicht schlecht. Wir gingen ins Kino und danach einen Kaffee trinken. Erst danach geriet alles ins Strudeln. Plötzlich war Noah in mich verliebt und wollte mich sofort heiraten. Er konnte es kaum erwarten, unsere Kinder vorzustellen, eine Liebesgeschichte wie in How I Met Your Mother. Ich hatte How I Met Your Mother nur als Ablenkung von meiner Trennung geschaut. Er jedoch behauptete, wir seien wie Romeo und Julia und dazu bestimmt, ein Leben lang zusammenzubleiben. Jede Unterhaltung über die folgenden 7 Tage nach diesem einen Treffen verlief genau so. Das hat mir richtig unheimlich zu schaffen gemacht. Aus diesem süßen Typen war ein aufdringlicher Mensch geworden, der mir Ehe und Kinder regelrecht aufdrängen wollte, obwohl wir uns kaum kannten. Und es wurde noch schlimmer. Ich hatte beschlossen, ihm keine falsche Hoffnung zu machen, und versuchte, ihm gegenüber ehrlich zu sein. So ehrlich, wie ich es mir selbst wünschen würde. Ich lud ihn zu Subway, ja, das Fastfood-Restaurant bei meiner Wohnung ein, um ihm zu erklären, dass ich meine Trennung noch nicht verarbeitet hatte, nicht bereit für eine feste Beziehung und erst recht nicht bereit zum Heiraten sei. Er verstand das als »Ich will nur etwas Lockeres« und erklärte sich bereit, auf mich zu warten. Doch eines Abends stand er plötzlich in meiner Wohnung. Es war so unangenehm. Er versuchte, mich zu küssen, obwohl ich ihm immer wieder deutlich »Nein« sagte. Er hörte nicht auf, bis ich ihm sagte, dass er aufhören solle, meine Katze zu ärgern. Und dann versuchte er es erneut. Schließlich zog ich mich auf meinen Fernsehsessel zurück, in der Hoffnung, das würde ihn abschrecken. Stattdessen deutete er das als Einladung, sich mir auf den Schoß zu setzen und es noch einmal zu versuchen. Gott sei Dank rief meine Schwester, die auch meine Mitbewohnerin war, an und bat mich, sie von der Arbeit abzuholen. Noch in derselben Nacht oder vielleicht am nächsten Morgen schickte ich ihm eine Nachricht über Facebook. Ich sagte ihm, wie wundervoll er sei und dass jede Frau Glück hätte, ihn zu haben, aber dass ich nicht bereit für eine Beziehung sei und ihn nicht mehr treffen würde. Daraufhin erhielt ich eine Flut von Nachrichten von ihm, in denen er erklärte, er liebe mich und fragte, wie ich ihm das antun könne. Schließlich hätten wir etwas Besonderes. Als er merkte, dass ich nicht nachgab, behauptete er, ich sei wie alle anderen Frauen. Ich stufte sein Verhalten inzwischen als beunruhigend ein und bat schließlich um eine Fürsorgeüberprüfung bei der Polizei, Welfare Check, da ich nicht wusste, ob er ernsthafte Absichten hatte oder nicht. Du denkst vielleicht, hier wäre die Geschichte zu Ende, aber dem ist nicht so. Etwa einen Monat später sah er mich an der örtlichen Volkshochschule. Er verfolgte mich über den ganzen Campus hinweg. Ein gemeinsamer Freund schickte mir Screenshots von seinem Facebook-Profil, in denen er schrieb, er hätte mich angreifen sollen, als er die Chance dazu hatte, und seine Freunde stimmten ihm zu. Das war unglaublich gruselig. Im Herbst 2012 fing ich als Empfangsdame in einer ambulanten psychiatrischen Klinik an. Ein paar Monate später begann eine Kollegin namens Rose in einer anderen Niederlassung. Kurz darauf kursierten Gerüchte über mich. Ich hätte Noah das Herz gebrochen, ihn betrogen und sei unzuverlässig. Leute, die mich nie getroffen hatten, redeten über mein Datingleben. Schließlich wechselte ich im Dezember 2014 die Klinik und habe Noah glücklicherweise nie wiedergesehen. Und Rose, falls du immer noch mit ihm zusammen bist, hoffe ich, dass du in Sicherheit bist. In meiner Heimatstadt im mittleren Westen der USA gibt es eine Tankstelle an einer vielbefahrenen Straße, unweit des kleinen Flughafens. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein Hotel, dessen Geschichte seit seiner Erbauung eher unspektakulär ist. Spannend hingegen ist das Feld direkt neben dem Hotel, weitläufig mit hohem Gras bewachsen. Seit dem Tag, an dem das Hotel eröffnet wurde, berichten Übernachtungsgäste, die in den Zimmern zur Feldseite untergebracht sind, von ungewöhnlichen Geräuschen, Kratzen an den Fenstern, keuchende Atemzüge von draußen und von Gestalten, die man in der Dunkelheit im Feld gesehen haben will. Ich selbst wusste lange nichts davon, bis ich meine erste Begegnung an der neuen Casey's General Store Tankstelle hatte. Obwohl dort tagsüber immer viel los ist, geschieht dort nie etwas Außergewöhnliches, bis man aufs Feld blickt. Ich komme dort oft auf dem Weg zur Arbeit vorbei und habe schon einiges gesehen. Einmal schaute ich in Richtung Feld und sah etwa 15 Meter entfernt einen eher kleinen, korpulenten Mann, dessen Schultern knapp über dem hohen Gras hervorschauten. Doch in dem Moment, in dem ich direkt hinsah, verschwand er spurlos. Ich nahm an, es sei vielleicht nur ein großer Junge. Das nächste Mal standen drei Gestalten im Feld. Eine Frau in einem Kleid, ein Mann mit Baseballkappe und ein weiterer Mann in Uniform. Während ich wartete, bis mein Tank gefüllt war, beobachtete ich sie, und sie lösten sich auf, sobald ich meinen Blick auf sie richtete. Gerade da stand ein Mann neben mir und schaute fassungslos ins Feld. Ich murmelte das Düsterste, was mir in den Sinn kam. Sie mögen es nicht, wenn man sie direkt anschaut. Der Fremde starrte mich entsetzt an. Er hatte offenbar bis dahin gedacht, er bilde sich alles nur ein. Er arbeitete im Hotel als Wachmann und hatte öfter Beschwerden von Gästen, die behaupteten, jemand spähe durch ihre Fenster. Wenn er dann nachsah, fand er nie Spuren, nicht einmal Fußabdrücke. Nur aus dem Augenwinkel hatte er Gestalten wahrgenommen. Wir unterhielten uns eine Weile, aber auch er wusste nichts über die Ursprünge dieser Erscheinungen. Die städtischen Unterlagen gaben an, dass das Feld seit mindestens 70 Jahren ungenutzt sei und vor dem Hotel darauf nichts gestanden habe. Seltsam, dachte ich mir. Doch inzwischen schienen sich die Erscheinungen bis zur Tankstelle auszubreiten. Eine Tankstellenangestellte, mit der ich ins Gespräch gekommen war, berichtete, sie sehe Menschen am Zapfhahn, sobald sie kurz wegblickt. Heute jedoch erlebte ich etwas, das mich endgültig misstrauisch machte. Als ich ankam, stand abseits der Zapfsäulen ein Arbeiterfahrzeug. Aus dem Fahrerhaus erkannte ich eine Person, ohne sie direkt anzublicken, denn sie starrte mich bereits an. Ich ging weiter zur Zapfsäule und als ich zurückkam, war die Gestalt verschwunden. Stattdessen stand ein Polizist dort und füllte einen Bericht aus. Ich wollte helfen, denn ich befürchtete, der Wagen werde falsch geparkt und bekomme ein Knöllchen von dem kontrollfanatischen Beamten. »Der Besitzer ist hier?«, fragte der Polizist mich verblüfft. Ich nickte. »Er ist gerade hineingegangen, außerdem ist das Parken hier erlaubt.« Der Beamte deutete auf einen roten Fleck im regennassen Beton. Das Fahrzeug war in einen Fahrerfluchtunfall verwickelt. Der Fahrer ist erst letzte Nacht im Krankenhaus gestorben. In diesem Moment begriff ich, was sich hier abspielte. Ob die Erscheinung im Feld und die Geister am Tankstellenparkplatz zusammenhängen, spielt keine Rolle. Merkwürdig fand ich nur, wie die Gestalt mich im Wagenfenster fixiert hatte und sich langsam mit dem ganzen Körper zu mir umgedreht hatte, ehe sie verschwand. Der Polizist suchte nach einem Einbruch, fand jedoch nichts. Die Schlüssel steckten noch im Schloss und man musste abschleppen lassen. Seither frage ich mich, sind es wirklich düstere Spukgestalten, die hier ihr Unwesen treiben, oder doch nur eine Laune meiner Fantasie? Dies ist die Geschichte eines meiner ersten Patiententransporte als Rettungssanitäter. Ich bin seit 2011 im Rettungsdienst tätig und arbeite für ein städtisches Rettungsunternehmen. Ich werde nicht zu viele Details verraten, um die HIPAA-Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Mein Partner und ich hatten gerade unsere übliche Schicht, nichts Außergewöhnliches, ein ganz normaler Tag. Es näherte sich das Ende unserer 14-Stunden-Schicht, als wir über Funk den Einsatz zu einem Pflegeheim erhielten, eine Patientin mit geändertem Bewusstseinszustand. Normalerweise handelt es sich bei solchen Einsätzen um eine Diabetikerin, die ihre Insulinspritze vergessen hat, oder um eine Alzheimer-Patientin. Solche Fälle sind in der Regel leicht zu erkennen und auf dem Weg ins Krankenhaus einfach zu behandeln. Nichts Gefährliches oder außer Kontrolle. Also fuhren wir dahin, ohne weiter darüber nachzudenken. Als wir am Einsatzort ankamen, wurden wir sofort stutzig, denn mehrere Streifenwagen standen vor dem Gebäude. Was war hier los? Wir betraten das Gelände in Begleitung eines Polizisten, der uns zu einer Frau führte, die von den Beamten festgehalten wurde. Sie trat um sich und schrie so entsetzlich, dass wir fast zögerten, uns ihr zu nähern, obwohl sie fixiert war. Wir begannen, die Patientin zu untersuchen. Ihre Vitalwerte schossen förmlich durch die Decke. Dennoch konnten wir nicht herausfinden, was die plötzliche Gewaltausbrüche und Aggression verursachte. Ihr Blutzucker lag im normalen Bereich, also kam weder Hypo- noch Hyperglykämie in Frage. Da wir inzwischen genug Zeit am Einsatzort verbracht hatten, mussten wir den Transport einleiten. Wir legten die Stifte auf die Trage, brachten unsere rettungsdiensttauglichen Fesselungen an und sicherten sie darauf. Den Polizisten gaben wir Bescheid, in welches Krankenhaus wir sie bringen würden, und boten an, bei Bedarf nachzutragen. Dann luden wir die Patientin ein und meldeten über Funk, dass wir auf dem Weg seien. Die ganze Fahrt über hörte das Schreien und Zappeln nicht auf. Diese Frau wollte uns offenbar angreifen. Sie knirschte uns die Zähne zusammen, während sie immer wieder versuchte, sich aus den Handgelenkfesseln zu winden. Ich war neu und zutiefst erschrocken, versuchte aber alle 5 Minuten die Vitalwerte erneut zu messen, was sich bei einer normal fixierten Patientin einfach anhört, hier aber zur Herausforderung wurde. Plötzlich rief mir mein Partner aus dem Fahrersitz zu: »Gleich durchfahren wir einen Tunnel, noch etwa 2 Minuten bis zum Ziel.« »Mist«, dachte ich, als der Rettungswagen in die finstere Röhre fuhr. Ich saß auf der Bank, nahezu in kompletter Dunkelheit, und die Patientin direkt neben mir. Doch in dem Moment, als wir den Tunnel betraten, hörte sie auf zu schreien. Sie hörte auf, an den Fesseln zu zerren. Sie gab keinerlei Laut von sich und bewegte sich nicht. Sie saß einfach da und starrte mich reglos an. Ich starrte entsetzt zurück, bis sie mir etwas zuflüsterte, das ich so schnell nicht vergessen werde. Da ist etwas in mir. Ein Frösteln lief mir über den Rücken. Ich wusste nicht, was sie damit meinte. Ich sollte hier als Profi handeln und hatte keine Ahnung, wie ich ihr helfen konnte. Sie hielt den Blickkontakt erst aufrecht, bis wir endlich im Krankenhaus ankamen. Wir übergaben unsere Patientin samt Bericht an das Krankenhauspersonal, halfen sie in ein Bett mit Fesseln zu legen und dann rollten sie sie weg. Dabei starrte sie mich weiter an, bis sie durch Doppeltüren verschwand und aus meinem Leben verschwand. Vielleicht ist das keine aufregendste Geschichte, aber es war einer der unheimlichsten Momente meines Lebens. Zu früheren Zeiten und auch heute Abend habe ich Erlebnisse gehabt, die mir richtig Angst eingejagt haben. Ich wollte schon länger darüber berichten, aber dieses hier schien zunächst wie ein Obdachloser. Ich habe noch einige weitere Begegnungen, die ich aus meiner Kindheit erzählen könnte, aber ich befürchte, ich war damals einfach ein überaktives Kind. Entschuldige bitte, wenn manches unklar wirkt. Mein Adrenalinspiegel ist enorm und der Kampf- oder Fluchtmodus hat mich fest im Griff. Seit einigen Monaten treibt etwas Seltsames um und vor meinem Haus sein Unwesen. Das erste Mal bemerkte ich es, als ich eines Nachts im Keller war. Draußen am Fenster ist eine Veranda mit einer Lichtschaltung neben der Tür. Ich war kurz nach oben gegangen und später wieder hinunter, um das Licht auszuschalten, das ich vergessen hatte. Als ich nach unten kam, brannten die Verandalampen. Mein Vater hatte wochenlang vergeblich versucht, sie an eine Zeitschaltuhr anzuschließen und schließlich frustriert durch einen normalen Lichtschalter ersetzt. Ich nahm also an, dass er es endlich geschafft hatte und schenkte dem Licht keine Beachtung. Am nächsten Morgen jedoch sah ich, dass die Lampen immer noch leuchteten. Ich ging hin, um sie auszuschalten und stellte erschrocken fest, dass es ein einfacher Kippschalter war. Jemand musste nachts draußen gewesen sein, während der Rest meiner Familie schlief und mich womöglich beobachtet haben. Ich habe große Angst, beobachtet zu werden. Ein paar Wochen später saß ich allein nachts auf der Couch im Erdgeschoss. Mein Hund, normalerweise sehr gelassen, stellt sich gelegentlich zu ruhig an. Plötzlich horchte er auf und starrte zum Fenster. Gewohnheitsgemäß sah ich ebenfalls hin und erblickte etwas Weißes, das über unseren Zaun in die Dunkelheit hinabglitt und am Fenster vorbeirannte. Durch schmutzige Scheiben und Lichterscheinungen konnte ich weder Form noch Größe erkennen. Panisch rief ich meine Freunde an. Sie vermuteten einen Waschbär und ich ließ mich überzeugen, dass es wohl einer gewesen sei. Ich ging nach draußen, um nachzusehen. Mein älterer Labrador schnüffelte aufgeregt und unruhig umher, während meine Mischlingshündin, eine Mischung aus deutschem Schäferhund, Mops und Beagle, heiter wedelte, so als erwartete sie ein Leckerli. Plötzlich hörte ich ein tiefes Stöhnen aus den Bäumen. Diese mächtigen alten Bäume ächzen normalerweise nicht, es sei denn, etwas Lastendes sitzt darauf. Vor einem Jahr hatte bereits ein Berglöwe in diesen Bäumen gesessen, was die Behörden später bestätigten. Ich leuchtete hinauf, sah aber nichts, obwohl das dichte Blätterdach vieles verbarg. Letztes Mal sah ich den Puma noch im Hellen. Schließlich ging ich zurück ins Haus, weil meine Mischlingshündin zwischen den Bäumen umherwanderte und mein Labrador zunehmend ängstlich wurde, aber immer in meiner Nähe blieb. Die ganze Nacht über hörte ich merkwürdige Geräusche. Ein lautes Krachen, als sei ein Ast heruntergefallen, obwohl nirgendwo etwas lag. Tapsen auf dem Dach, Kieselsteine, die gegen das Fenster prasselten und sogar das Klopfen eines Spechts, der eigentlich schon tot sein müsste, seit meine Katzen ihn so übel gepackt haben. Doch der Höhepunkt brachte mich hierher. In den letzten Monaten war es meist nur das gelegentliche, unheimliche Geräusch auf der Veranda oder das mysteriöse, plötzlich Einschalten der Lampen. Heute Abend aber saß ich wieder mit meiner Schwester im Keller und war per FaceTime mit einem Freund verbunden, als wir ein ersticktes Kreischen hörten. Zuerst dachte ich an meine Katzen, die sich mit Waschbären anlegen. Da machen sie seltsame Laute. Ich rannte zum Fenster im Nebenraum, um sie zu sehen und die Auseinandersetzung aus sicherer Entfernung zu beenden. Doch stattdessen konnte ich nur ausrufen und laut fluchen. Draußen stand eine hagere, weiße, humanoide Gestalt, viel größer als ich. Ich bin 1,83 m. Sie hatte den Rücken zum Fenster gewandt. Als ich mich erneut ans Fenster schlich, war sie verschwunden. Ich dachte zuerst, mein Verstand spiele mir Streiche. Der Schnee auf dem Boden und mein Wunsch nach einer rationalen Erklärung ließen mich zittern. Ich rief meine Schwester, doch sie lachte mich aus. Später, als ich alles fürs Schlafengehen vorbereitet und verriegelt hatte, sah ich meine aufgeregte, aber ruhige Katze auf dem Garagendach sitzen und auf etwas auf der Veranda starren. Es war dieselbe weiße Gestalt, diesmal in Hockstellung, den Kopf zur Katze gewandt, nicht aggressiv, nur beobachtend. Dann aber, was mich in Tränen ausbrechen ließ, sie drehte den ganzen Körper ruckartig wie ein Wiesel oder Erdmännchen um. Ein Knacken, als brechen Knochen, schien durch das Fenster zu dringen. Ich sah nie ihr Gesicht. Der Kampf- oder Fluchtimpuls überwältigte mich und ich rannte so schnell ich konnte in mein Zimmer. Als ich die Tür zuknallte, sah ich nur noch, wie die Gestalt vom Geländer in Richtung eines nahestehenden Baums sprang. Ich bin noch immer völlig verängstigt. Was meinst du? Hast du eine rationale Erklärung für diese unheimlichen Begegnungen? Meine Geschichte handelt von den unheimlichsten Einsätzen, bei denen ich je dabei war. Damals arbeitete ich während meines Studiums ehrenamtlich als Feuerwehrmann. Oft waren wir nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch Sanitäter oder Rettungssanitäter. Eines Tages erhielt ich vom Hauptquartier den Auftrag, zu einer brennenden Hütte in Colorado zu fahren. Da es sich nur um ein kleines Gebäude handelte, dachte ich, wir hätten die Lage schnell unter Kontrolle. Auf dem Weg dorthin überkam mich jedoch dieses mulmige Gefühl im Magen, wie man es hat, wenn man ahnt, dass etwas Schreckliches passieren wird. Mein sechster Sinn einfach. Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf, die sagte, spring aus dem Wagen, hier ist es nicht sicher. Ich ignorierte sie und wir erreichten bald die Einsatzstelle. Vor der Hütte sah ich einen Jungen, vielleicht 8 bis 10 Jahre alt, in eine Decke gewickelt neben dem Krankenwagen sitzen. Seine Haut war von Ruß und glühenden Kohlen geschwärzt. Während meine Kameraden den Löschschlauch abluden und das Feuer bekämpften, rannten Jerry und ich in die Hütte, um nach Überlebenden zu suchen. Im Wohnzimmer fand ich einen Mann mittleren Alters auf dem Boden liegen, als hätte er versucht, durch die Tür zu kriechen. Er war groß, etwa 1,95 und geschätzt 120 Kilo. Es überraschte mich, dass der Junge unverletzt war, aber nicht der Mann. Jerry und ich hoben ihn hastig heraus und trugen ihn ins Freie. Er war bewusstlos und reagierte nicht mehr. Seine Vitalwerte waren null. Der Mann war offenbar gestorben, während er aus seinem brennenden Haus fliehen wollte. In seiner rechten Hand hielt er ein silbernes Kruzifix, das ich beim Herausbringen bemerkte. Nachdem der Krankenwagen den Jungen aufgenommen und das Feuer gelöscht war, lachten wir später aus Erschöpfung und Erleichterung. Am nächsten Tag wollte ich im Krankenhaus nach dem Jungen sehen und erfuhr beim Pflegepersonal jedoch, dass ich nicht hereingelassen wurde, weil das Kind mich nicht kannte. Zum Glück traf ich Jerry und unsere Kollegin Jennifer im Flur. Ich hörte, wie Jennifer flüsterte, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber sie behaupten, der Junge habe es selbst getan. Ich hakte nach und Jerry, zögerlich wie ein erwischtes Kind, berichtete schließlich, nach dem Brand sprach die Sanitäterin mit dem Jungen. Er sagte ihr, sie haben mich dazu gebracht. Die Ziegenmänner, sie haben gesagt, wenn ich es nicht tue, nehmen sie mir all meine Spielsachen weg. Die Sanitäterin fragte, was wollen sie von dir? Der Junge antwortete, sie wollten, dass ich Papa umbringe und das Haus anzünde. Sie würden so stolz auf mich sein, so stolz. Die Frau wusste nicht, was sie sagen sollte, lächelte gezwungen und entfernte sich. Am nächsten Tag kam bereits ein Therapeut, um mit dem Jungen zu sprechen. Später informierte mich Jerry über die Ergebnisse der Polizeiermittlungen. Unter dem Bett des Vaters fand man ein Ouija-Brett aus dem 19. Jahrhundert in erstaunlich gutem Zustand. Neben dem Bett lag eine Axt mit Holzgriff, stark verkohlt und noch mit Blutspuren. Die Spurenauswertung ergab, dass der Vater im Schlaf von seinem Sohn mit der Axt im Rücken niedergestreckt wurde. Die Wirbelsäule war durchtrennt. Er verblutete oder starb zuerst durch Sauerstoffmangel im Feuer. Danach zündete der Junge das Bett an, ging zurück in sein Zimmer und spielte ganz ruhig weiter, als wäre nichts geschehen. Als das Feuer sein eigenes Zimmer versperrte, schlug er das Fenster mit einem kleinen Stuhl ein, kletterte heraus und schaute geduldig zu, wie alles in Flammen aufging. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob er zuerst verblutete oder erst im Rauch starb, denn wir hatten den leblosen Körper bei unserem Einsatz aufgrund der Rußschicht nicht richtig untersucht. Ich habe selten etwas so Beunruhigendes erlebt. Ob der Junge von dunklen Mächten besessen war oder einfach psychisch gestört, auf jeden Fall schien er in seinem Inneren kein normaler Mensch mehr zu sein. Wenn ihr also jemals einem Kind begegnet, das davon erzählt, dass es von Ziegenmännern befohlen wurde, anderen weh zu tun, haltet Abstand. Es könnte bösartig sein. Ich war etwa 23 Jahre alt, als ich bei der Chicagoer Feuerwehr arbeitete. Ich war leitender Sanitäter und saß am Fahrersitz des Krankenwagens. Und eines Tages bekamen wir einen Einsatz, den ich nie vergessen werde. Es war gegen 6 Uhr morgens, als der Funkspruch kam. Ich war gerade dabei, fast einzunicken und ins Traumland abzutauchen nach einem langen Tag. Die Leitstelle meldete: Erwachsener Mann, unbekannte Ursache. Sofort sprang ich in den Krankenwagen und mit Blaulicht und Sirene rasten wir aus der Wache, auf der Straße volle Geschwindigkeit. Als wir am Einsatzort ankamen, sahen wir den Mann im Vorgarten und die Nadel, die aus seiner Brust ragte. Wir versuchten ihn zu fragen, wie das passieren konnte, doch er antwortete nicht. Mehrfach fragten wir, während wir die Wunde versorgten und ihn vorsichtig auf die Trage hoben. Bevor wir losfuhren, blickte ich mich um und entdeckte eine alte Frau, die uns reglos beobachtete, während wir arbeiteten. »Kann ich Ihnen helfen, gnädige Frau?« rief ich ihr zu, doch sie reagierte nicht. Wir fuhren zur Notaufnahme weiter, doch kurz darauf bemerkten wir, dass uns ein Auto verfolgte. Als ich in die Windschutzscheibe blickte, erkannte ich, dass die alte Frau in einem knallroten Buick hinter uns herfuhr. Wir hielten an der Entladebucht, um den Patienten herauszubringen und die Dokumente auszufüllen. In diesem Moment rollte die alte Frau mit ihrem Auto direkt hinter uns, nur wenige Meter von der Hecktür entfernt, vor. Sie war so nahe am Rettungswagen, dass sie unsere Aufforderungen, Abstand zu halten, ignorierte. Wir mussten die Tür fast auf ihre Motorhaube aufdrücken, um den Patienten herauszuholen. Kaum berührten wir ihr Auto, schrie sie uns an. Als sie endlich sprach, klang sie völlig psychotisch. Ich sagte: Wir haben Sie doch schon 10-mal gewarnt. Dabei stehen Warnhinweise auf der Rückseite unseres Fahrzeugs und am Eingang der Notaufnahme. Sie gehörte hier nicht hin, doch sie schimpfte ununterbrochen, wie wütend sie sei, weil wir ihre arme Motorhaube zerkratzt hätten, nur um das Leben dieses Mannes zu retten. »Ich bleibe hier, bis ich sehe, wie er stirbt«, schleuderte sie uns entgegen. »Und wenn ihr versucht, mein Auto zu bewegen oder mich anzufassen, steche ich euch ab.« Damit zog sie eine weitere Nadel aus ihrem Wagen, genau die Art von Metallstange, spitz zulaufend, mindestens 2 Zentimeter dick, die mühelos in einen Menschen eindringen und ihn sofort töten kann. Ich rief die Polizei, und sobald sie begriff, dass Hilfe unterwegs war, warf sie mir einen wütenden Blick zu, richtete die Nadel auf mein Gesicht und raste dann in ihrem Auto davon. Wir haben nie herausgefunden, warum diese Frau den Mann angegriffen hatte oder warum beide während des gesamten Einsatzes so still gewesen waren. Aber eins weiß ich sicher: Diese Frau gehört in eine Psychiatrie. Wenn ihr also jemals einer verrückten alten Frau mit dicken Nadeln begegnet, haltet Abstand, sonst könnte sie euch als nächstes aufspießen. »2006 bis 2008 war ich Student an einer Universität in England und studierte Rettungsdienstwissenschaften. Dieser Studiengang war ein 2-jähriges Fast-Track-Programm, um ein staatlich geprüfter Notfallsanitäter zu werden. Der Kurs beinhaltete in beiden Jahren mehrere Praktika. Zuerst verbrachten wir einen Abend und eine ganze Nacht bei der Leitstelle. Einige dieser Einsätze werde ich nie vergessen, zum Beispiel der eines Mannes, der neben seiner schlafenden Frau aufwachte und feststellte, dass sie in der Nacht gestorben war. Anschließend waren wir im Patiententransportdienst eingeteilt und brachten Menschen zu ihren Krankenhausterminen, wenn sie nicht selbst dorthin gelangen konnten. Endlich, nach 6 Monaten Wartens, stand das mehrwöchige Praktikum auf einem 999-Einsatzwagen an. Man konnte 2 Wunschstationen angeben, und ich hatte das Glück, die Wache direkt in der Nähe meines Elternhauses zu erhalten. Also zog ich für das ganze Wintersemester wieder zu meinen Eltern. Im Nachhinein wünschte ich mir, ich hätte einen weiter entfernten Standort gewählt. Hier erlebte ich deutlich weniger spannende Einsätze. Die Station lag in Buchan, Derbyshire. Google Maps zeigt mitten im Niemandsland. Gut 45 Minuten vom nächsten Krankenhaus entfernt, also hoffentlich keine schweren Unfälle in der Nähe. Doch natürlich gab es sie. Eines Abends wurden wir zu einem Motorradfahrer gerufen, der bei der Cat and Fiddle Road, benannt nach einer gleichnamigen Gaststätte, verunglückt war. Diese Strecke führt über die Pennines und ist bei Bikern für waghalsige Fahrten berüchtigt. Der Mann hatte seinen Körper hart gegen eine Mauer geschleudert. Seine Beine waren über die Schultern geschlagen. Wir brachten ihn mit Blaulicht ins besagte Krankenhaus. Ich fürchte, er hat das nicht überlebt. Hier begann der eigentliche Albtraum. Kaum eine halbe Meile nach unserer Rückfahrt zum Krankenhaus wurden wir von einem Passanten herangewunken. Die Frau rief aus dem Fenster, jemand sei schwer zusammengeschlagen worden. Später stellte sich heraus, dass zwei Männer sich in einer Kneipe nur rempelten, nichts weiter. Doch in genau diesem Moment stolperte ein Mann in rotem T-Shirt aus einer Seitenstraße und brach bewusstlos auf die Fahrbahn. Ich saß noch auf dem Beifahrersitz im hinteren Patientenraum, während meine Mentorin und ihre Ausbilderin vorne ausstiegen, um ihm zu helfen. Blöderweise kletterte ich ebenfalls heraus, um den Seitenstauraum zu öffnen. Erst dabei fiel mir auf, dass der Mann gar kein rotes T-Shirt trug, sondern nackt bis zur Hüfte war und kopfüber in seinem eigenen Blut lag. Dann stürmte eine Gruppe von vielleicht 10 bis 15 Personen auf uns zu. Ich stand noch draußen und war wie gelähmt vor Entsetzen. Ich war gerade einmal 19 Jahre alt und völlig überfordert. Zum Glück zog mich meine Mentorin zurück ins Fahrzeug und verriegelte sofort die Tür. Sie fragte, ob auch die hintere Tür abgeschlossen sei. War sie nicht. Ein paar der Angreifer drückten sie auf, doch meine Mentorin drängte sie zurück, rief ihnen höhnisch zu, sie sollten sich doch jemand anderem vorknöpfen und schaffte es schließlich, auch diese Tür zu verriegeln. Was dann geschah, werde ich nie vergessen, und ich erzähle die Geschichte jetzt fast 10 Jahre später immer noch mit klopfendem Herzen. Die Angreifer versuchten, den Krankenwagen umzustoßen. Gleichzeitig hämmerte ein weiterer Mann gegen das Seitenfenster, bis es zersprang. Er schnitt sich an der Scherbe die Hand auf und überall spritzte Blut, doch er machte ungerührt weiter. Zwischen dem Fahrerraum und dem Patientenraum war noch eine feste Trennscheibe und wir sahen, wie ein Streifenwagen heranfuhr, anhielt und einfach weiterfuhr, ohne die Sirenen einzuschalten oder uns zu helfen. Später erfuhr ich, dass der Zündschlüssel noch steckte und niemand versucht hatte, die Fahrzeugkabine zu betreten. Rein glücklicherweise blieben wir unversehrt, obwohl wir in einem völlig verrückten Gemetzel gefangen waren. Seitdem frage ich mich immer wieder, warum hat die Polizei nicht geholfen? Warum war der Krankenwagen so einfach angreifbar? Und wie konnte das alles einfach so ungesühnt bleiben? Ich habe eine Zeit lang als Rettungssanitäter gearbeitet. Meist war ich im Einsatz mit Such- und Rettungseinheiten unterwegs, um die Personen zu versorgen, die sie gefunden hatten. Mein bester Freund Juda ist Krankenschwester und wir arbeiten im selben Krankenhaus. An einem seiner freien Tage meldete er sich freiwillig, mit uns auszufahren. An jenem Tag erhielten wir die Meldung, dass ein 25-jähriger Mann seit Tagen vermisst wurde und gerade von einem Wanderer gesichtet worden sei. Also luden wir unsere Ausrüstung ein und machten uns auf den Weg. Wir stellten einige Leute am Waldrand auf, falls er herauskäme, und ich wartete hinten im Krankenwagen bereit, im Ernstfall eine Trage herzurichten. Während ich die Trage vorbereitete, erhielt ich die Nachricht, dass man die Leiche des Mannes gefunden hatte. Das war schockierend, denn wir hatten eben noch Berichte, dass er lebend gesehen worden war. Und dann geschah das wirklich Unheimliche. Ich unterhielt mich mit einigen Polizisten, darunter meinem Freund James, der vor mir stand. Ich schaute zum Baumbestand hinter ihm und sah jemanden dort stehen, der mich direkt anstarrte. Er hatte einen verwachsenen Bart, zerrissene Kleidung und wirkte etwa 1,88 m groß und ordentlich gebaut. Sein Blick war völlig leer. Nach ein paar Momenten Starren trat er rückwärts in den Wald zurück und verschwand. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich nichts gesagt habe. Ich hatte zu große Angst. Denn alle in unserer Gruppe hatten Fotos des Vermissten dabei. Und genau dieser Mann, dessen Leiche man gefunden hatte, war es, den ich lebendig im Wald gesehen hatte. Mir lief es kalt den Rücken hinunter. Kurz darauf kamen einige unserer Leute aus dem Wald heraus und trugen die sterblichen Überreste des Gesuchten. Und tatsächlich war es genau der Mann, den ich gesehen hatte. Ausgetrocknet, verängstigt. Ich wäre noch erschrockener gewesen über die Erkenntnis, was ich gerade gesehen hatte, wenn ich nicht so sehr Mitleid mit ihm gehabt hätte. Er war verängstigt und allein gestorben. Dieses Erlebnis hat mich verändert. Es dauerte lange, bis ich darüber hinwegkam, und noch heute kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, warum habe ich ihn im Wald gesehen, obwohl er schon tot war? Und wenn es keine Halluzination war, was wollte er mir damit sagen? Passt auf euch auf im Wald, Leute. Jedes Jahr verirren sich dort Menschen. Um diese Geschichte voranzustellen, Ich bin Notfallsanitäter und bereits seit etwa 10 Jahren im Rettungsdienst tätig. Man erlebt in der Notfallmedizin die bizarrsten und schlimmsten Seiten der Menschheit, sodass solche Erlebnisse nicht ungewöhnlich sind. Dennoch habe ich in diesen 10 Jahren nie reinste Verkörperung des Terrors erlebt, wie vor etwa 6 Jahren. Aus Gründen der Privatsphäre und wegen HIPAA werde ich keine konkreten oder identifizierenden Details nennen. Die Erzählung ist etwas länger, aber ich hoffe, sie lohnt sich. Vor etwa 6 Jahren zog ich für meinen Beruf in eine andere Stadt. Ich arbeitete für einen 911-Notfalldienst, der Einsätze sowohl in der Stadt als auch im umliegenden Landkreis übernehmerte, der einige kleinere Ortschaften umfasste. Die Stadt selbst hatte unter 100.000 Einwohner. Dort leistete man 24-Stunden-Schichten. Es war nicht allzu hektisch, vielleicht 5 bis 10 Einsätze innerhalb von 24 Stunden und man bekam nachts meist noch einigen Schlaf. Doch die Stadt war ziemlich rau, weil die Ölindustrie boomte und Menschen aus dem ganzen Land anzog, die in den nahegelegenen Ölfeldern arbeiteten. Eines Januarnachts gegen 2 Uhr morgens erhielt meine Partnerin, eine Rettungsassistentin, und ich einen Einsatz in der Nachbarstadt. Die einzige Information, die wir hatten, lautete, jemand in einem Mehrfamilienhaus habe den Notruf gewählt, nachdem er Schreien gehört habe. Wir fuhren sofort mit Blaulicht und Sirene los. Vor Ort waren bereits Polizei und Feuerwehr. Wir wollten gemeinsam in das Gebäude hinein und die Anruferin zeigte uns, aus welcher Wohnung die Schreie kamen. Wir klopften zunächst, doch als niemand öffnete, rüstete die Feuerwehr zur Türöffnung. Glücklicherweise erschien der Vermieter und gab uns den Schlüssel zur Wohnung. Als wir die Tür öffneten, begann das Grauen. Die Wohnung war pechschwarz. Kein einziger Lichtschalter war an, als wäre niemand zu Hause. Die Polizei ging voraus. Wir folgten mit unseren Taschenlampen. Küche und Essbereich glichen einer Müllhalde. 5 Meter hohe Berge aus Essensresten und schmutzigem Geschirr. Im Wohnraum ebenfalls Magazine, Kleidung und Abfälle. Lediglich ein schmaler Gang war passierbar. Die Einsatzkräfte gingen den Flur entlang zur Schlaf- und Badezimmertür. Ein Polizist hielt an der Badezimmertür inne, da Licht durch den Spalt drang. Er öffnete die Tür und blieb mit monotonem Ton stehen. Sie ist hier drin. Ich betrat als erster das Badezimmer. Sofort fiel mir das unnatürliche Licht auf, ein milchig-gelber Schimmer von einer einzelnen Deckenlampe, ähnlich einer alten Heizlampe, die früher in Badezimmern üblich war. Diese Lichtfarbe hatte etwas Unheimliches. Außerdem war das Bad völlig leer. Keine Matte am Boden, kein Toilettensitz, keine Handtücher, kein Dekoartikel, nichts außer dem Waschbeckenunterschrank. Im Waschbecken standen etwa 20 bis 30 geöffnete und ausgelaufene Kosmetikflaschen, sodass Puder und Flüssigkeiten überall verschmiert waren. Und dann lag die leblos wirkende, nackte Gestalt einer älteren Frau in der Wanne. Sie lag seitlich, fast in Embryonalstellung, die Haut fahl, das Wasser etwa 20 Zentimeter hoch. Ihr Kopf lehnte mit geschlossenem Mund am Wannenboden, die Lippen ganz unter Wasser. Mein Partner trat hinter mich, schlug vor, den Gerichtsmediziner zu informieren und 2 Polizisten drängten sich ins Bad. Wir waren nun zu viert in diesem winzigen Raum. Da ich mein Bestes tun wollte, um sicherzugehen, dass die Frau tatsächlich tot war, kniete ich mich hin und legte meine Finger an ihren Hals, um den Puls zu suchen. Ohne jede Vorwarnung schoss sie mit der Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit einer Wildkatze aus der Wanne empor. Ich schaffte nur, so schnell wie möglich aufzustehen und starrte sie an. Sie starrte mich ebenso mit weit aufgerissenen Augen an, bevor sie laut zu schreien begann. Während sie sich krampfhaft versuchte, zumindest notdürftig mit den Händen zu bedecken, spritzte das Wasser. Ich blickte hastig um mich. Niemand sonst war mehr im Zimmer. Alle waren vor Schreck geflohen. Ich bemühte mich, mich zu fassen und redete beruhigend auf die Frau ein, stellte mich vor und erklärte, warum wir hier seien. Sie winkte ab, schrie und behauptete, sie mache das jeden Morgen, weil sie Gelenkschmerzen habe und sich das heiße Wasser lindernd anfühle. In diesem Moment begann ich, ihre geistige Verfassung und Geschäftsfähigkeit einzuschätzen, um beurteilen zu können, ob sie angemessen über medizinische Maßnahmen entscheiden konnte. Auf weitere Fragen antwortete sie kohärent. Damit war sie gesetzlich befugt, alle Behandlungen abzulehnen. Ich bat sie schließlich, zumindest ihre Vitalzeichen checken zu dürfen, um sicherzugehen, dass sie gesund war und ich es in meinen Bericht eintragen konnte. Doch sie weigerte sich vehement und forderte uns auf, ihre Wohnung zu verlassen, ein Recht, das ihr zusteht. Ich akzeptierte das, ließ sie eine Verzichtserklärung unterschreiben und verließ das Badezimmer. Als ich hinaustrat, starrten mich mein Partner sowie die beiden Polizisten und die Feuerwehrleute, die im Flur warteten, mit offenen Mündern an. Ich sagte kein Wort. Wir verließen schweigend die Wohnung. Draußen brach bei mir eine unfreiwillige, unkontrollierbare Lachattacke aus. Bald lachten auch mein Partner und der diensthabende Beamte. Mir war nicht klar, warum. Bis heute kann ich das kaum erklären. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte diese Frau nie wieder gesehen, aber das wäre unwahr. Ich hatte nie geplant, Notfallsanitäter zu werden. Es ergab sich einfach so durch eine zufällige Begegnung, die zu einer Laufbahn führte, die sich über mehrere Jahre erstreckte. Ich war jung, suchte einen sinnvollen Job und die Voraussetzungen waren gering. Ein paar Schulungen, ein einjähriges Schnupperpraktikum und ich war drin. Ich dachte, es sei eine Möglichkeit, etwas zu bewirken, Menschen in ihren dunkelsten Momenten zu helfen. Und das war es auch, zumindest für eine Weile. Damals war ich früh in einer festen Partnerschaft. Und aus dieser Verbundenheit heraus wollte ich mein Leben in allen Bereichen stabilisieren. Ich wollte nicht weiter zur Miete wohnen, sondern ein eigenes Haus besitzen. Ich wollte nicht in einem belanglosen Kundenservice-Team arbeiten, das mich nicht erfüllte, sondern jeden Morgen mit Begeisterung aufstehen und meiner Aufgabe nachgehen. Notfallsanitäter zu werden, erschien mir dafür ideal. In den ersten Jahren verschmolzen viele Einsätze zu einem Nebel aus Blut und Sirenen. Doch die Belastung und die langen Schichten hinterließen ihre Spuren. Ich griff zunehmend zum Alkohol, um abzuschalten. Zunächst waren es nur 1-2 Bier nach Feierabend, doch bald wurde es zur Gewohnheit. Ein Ventil, um das täglich Erlebte zu verarbeiten. Etwa 6 Monate nach Dienstbeginn nahm der Alkoholkonsum immer weiter zu. Meine Kolleginnen und Kollegen tranken, rauchten. Gehört halt zum Job dazu, hieß es. Doch im Lauf der Jahre verschlimmerte sich alles. Ich versuchte es zu verbergen, tat so, als sei alles in Ordnung. Doch meine Frau und meine Kinder spürten die Veränderung. Ich zog mich nach besonders harten Einsätzen zurück und kümmerte mich kaum noch um mich selbst. Ich füllte mich mit Alkohol, um nur ja nicht an das Grauen zu denken. Der Kampf gegen diese Abhängigkeit wurde zu einem fortwährenden inneren Ringen. Dann kam ein Einsatz, der alles veränderte. Eine Szene so abscheulich, dass sie mich jahrelang verfolgen sollte. Mein Partner, ein abgeklärter, bereits dienstälterer Notfallsanitäter namens Mike, sah mich mit finsterem Blick an. »Der hier wird hart«, sagte er. Und er hatte recht. Dieser Einsatz brach mich. Er stürzte mich in die Tiefen meiner persönlichen Hölle. Zumindest für eine Weile war ich ein Mann am Abgrund, gezeichnet von traumatischen Erlebnissen und am Rande des Zerreißens. Mike und ich fuhren zu einem heruntergekommenen Wohnblock am westlichen Stadtrand, bekannt für allerlei zwielichtige Vorfälle. Meistens waren wir dort wegen Überdosierungen, gelegentlicher häuslicher Gewalt oder seltener wegen Messerstichen im Einsatz. Doch dieser Fall war anders. Allein Mikes Körpersprache und sein abwehrender Blick, als er nicht sagen wollte, worum es ging, waren Warnsignale. Am Einsatzort standen schon Polizei und Feuerwehr mit nervösem, blassem Gesicht da, bewegten sich zögerlich, als wollten sie Zeit totschlagen. Niemand schien wirklich hineingehen zu wollen. Mike und ich schnappten uns unsere Ausrüstung und gingen ins Treppenhaus. Eine Frau wurde gerade aus einer Wohnung eskortiert. Handschellen, ungepflegte Erscheinung, sichtbarer Schmutz, sie sprach mit sich selbst. Offensichtlich war sie psychisch erkrankt und möglicherweise drogenabhängig. Sie wurde auf die Rückbank eines Streifenwagens geführt. Ich dachte einen Moment, wir seien wegen ihr gerufen worden, doch die Funkdurchsage klärte auf. Sie hatte ihr wenige Wochen altes Baby in einen Topf mit kochendem Wasser gesteckt. Das Kind überlebte nicht. Ich werde nicht weiter ins Detail gehen. Wir leisteten so gut medizinische Erstversorgung, wie es vor Ort möglich war. Dann wurden wir hinausbegleitet und gefragt, ob wir eine psychiatrische Nachsorge wünschten, was wir ablehnten. Wir kehrten zur Routine zurück, doch ich war nicht mehr derselbe. Hinterher trank ich in jeder freien Minute, die ich nicht im Dienst war. Der Gedanke an diese grausame Tat verfolgte mich. Ich hatte selbst Kinder und konnte nicht vergessen, was ich gesehen hatte. Ich verlor jeden Glauben an die Menschheit und an mich selbst, entfremdete mich von meiner Familie und dem Wunsch zu leben. Ich wurde zu einem gefürchteten, unberechenbaren Partner, geplagt von zunehmenden Selbstmordgedanken. Häufig dachte ich, ich fahre diesen Kasten am besten gegen die Brücke. Alles rührte von diesem Einsatz her. An einem besonders schlechten Dienst Nach etwa 18 Stunden eines 24-Stunden-Dienstes hatte Maike genug. Er forderte die Dienstaufsicht auf, mich von seinem Wagen abzuziehen und berichtete von meinen Selbstmordandrohungen. Man bot mir an, mich freiwillig in die Notaufnahme zur psychiatrischen Begutachtung zu begeben, mit Aussicht, den Job behalten zu können, oder zwangsweise und vermutlich meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Ich wählte das Erstere und wurde zu einem Krankenhaus bei uns zu Hause gebracht. Ich wünschte, das sei ein Wendepunkt gewesen, doch ich spielte das Spiel weiter, log, tat so, als sei alles okay und kehrte an meinen Platz zurück. Es war nicht okay. Meine Frau fand mich später mit einer Pistole auf meinem Schoß und einer leeren Bierkiste neben mir im Ehebett. Sie verlangte, dass ich Hilfe annahm, um unsere Töchter zu schützen. Sie drohte, mich zu verlassen, wenn es nötig sei. Der Beruf wurde zu einer endlosen Qual, die mich an den Rand des Wahnsinns brachte. Schlafmangel ließ mich Schattenwesen sehen und Stimmen in leeren Fluren hören. Am schlimmsten waren die Schattenkinder, die an Wänden emporkletterten und wankend von einem Raum in den nächsten taumelten. Es machte mich krank vor Angst. Es war zweifellos die schlimmste Phase meines Lebens. Und alles rührte von diesem Beruf her. 7 Jahre sind seitdem vergangen. Ich bin nicht mehr im Rettungsdienst tätig. Ich halte meine Zulassung, um bei Sonderveranstaltungen oder in der Freiwilligenarbeit auszuhelfen, doch hauptberuflich will ich nie wieder dorthin zurück. Heute arbeite ich in der Softwareentwicklung und verdiene etwa das Dreifache, selbst mit dem vielen Überstundeneinsatz damals. Mein seelischer Zustand ist um ein Vielfaches besser und mein Familienleben ist so gut, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Notfallsanitäter zu sein war der beste Job, den ich je gehasst und gleichzeitig der schlimmste, den ich je geliebt habe. Vor etwa 6 Jahren zog ich beruflich in eine andere Stadt. Ich arbeitete bei einem Notrufrettungsdienst, der Einsätze in der Stadt und im umliegenden Landkreis mit mehreren Kleinstädten fuhr. Die Stadt zählte weniger als 100.000 Einwohner und war durch den Ölboom ziemlich rau, da viele Menschen aus dem ganzen Land in den nahegelegenen Ölfeldern arbeiteten. Für diesen Dienst leistete man Schichten von 24 Stunden, in denen man meist 5 bis 10 Einsätze hatte und nachts etwas Schlaf fand. Eines Januarnachts gegen 2 Uhr erhielt mein Partner, ein Rettungssanitäter, und ich einen Notruf aus einer Nachbargemeinde. Eine Bewohnerin hatte Schreie um Hilfe aus der darunterliegenden Wohnung gehört und wählte den Notruf. Da uns nur diese knappen Angaben vorlagen, fuhren wir mit Blaulicht und Martinshorn los. Vor Ort waren bereits Polizei und Feuerwehr eingetroffen, die sich auf das Eindringen in das Gebäude vorbereiteten. Die Anruferin zeigte uns die Wohnungstür. Zunächst klopften wir heftig, doch niemand reagierte. Dann erschien der Vermieter mit einem Schlüssel und öffnete die Tür. Kaum war sie einen Spalt breit geöffnet, bot sich uns völlige Dunkelheit, als sei die Wohnung seit Tagen verschlossen gewesen. Die Polizisten gingen mit Taschenlampen voraus, wir folgten im Lichtkegel. Küche und Wohnzimmer waren zu gewaltigen Müllbergen aus Essensresten, schmutzigem Geschirr sowie Kleidung, Zeitschriften und Abfällen aufgetürmt, sodass nur ein schmaler Pfad zum Flur blieb. Die Beamten setzten ihren Weg den Flur hinab fort, an dessen Ende sich Bad und Schlafzimmer befanden. Vor der Badezimmertür stand einer von ihnen, weil Licht unter der Tür hindurchsickerte. Er öffnete sie und sagte tonlos, sie ist hier drin. Ich ging als Erster ins Badezimmer. Das Licht war eigentümlich. Ein fahles, gelbliches Schimmern einer einzigen Deckenlampe erinnerte an die alten Wärmelampen, die früher manchmal in Toiletten hingen. Ein unnatürlicher Schein. Das Bad selbst war leer. Keine Badematte, kein Toilettendeckel, keine Handtücher, keine Dekoration. Auf dem Rand des Waschbeckens jedoch lagen 20 bis 30 Kosmetikfläschchen, manche aufgebrochen und ausgelaufen, sodass Puder und Flüssigkeiten verstreut lagen. Dann entdeckte ich die Frau in der Badewanne. Eine ältere Dame lag nackt in Seitenlage in etwa 20 cm Wasser, die Augen geschlossen, Kopf und Gesicht untergetaucht. Mein Partner und 2 Polizeibeamte drängten sich dicht hinter mich in den winzigen Raum. Mein Partner schlug vor, den Gerichtsmediziner zu verständigen. Ich jedoch wollte wenigstens ihren Puls prüfen, um sicherzugehen, dass sie wirklich tot war. Kaum berührten meine Finger ihre Halsschlagader, sprang sie blitzschnell aus der Wanne wie eine wilde Katze. Instinktiv sprang ich hoch und starrte sie an. Mit aufgerissenen Augen starrte sie zurück, ehe sie laut schrie und sich hastig zu bedecken versuchte, während sie noch im Wasser saß. Die anderen waren panisch entwischt, das Treppenhaus war leer. Ich versuchte, sie zu beruhigen, erklärte, wer wir seien und warum wir da wären. Sie bestritt, geschrien zu haben und behauptete, sie bade jeden Morgen bei Gelenkschmerzen, um Linderung zu finden. Besorgt hakte ich nach möglichen Selbstmordgedanken nach, doch sie verneinte alles. Nach den gesetzlichen Vorgaben stellte ich fest, dass sie geschäftsfähig war und Hilfe eigenständig ablehnen durfte. Ich bot ihr lediglich an, ihre Vitalwerte zu erheben, um sie meiner Dokumentation hinzuzufügen, doch sie wies auch das zurück und forderte uns auf, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin ließen meine Kollegen und ich sie ein Formular unterschreiben, das die Ablehnung der Hilfe bestätigte, und verließen die Wohnung schweigend. Draußen überkam mich eine unkontrollierbare Lachattacke. Mein Partner und die Beamten stimmten schließlich ein. Ich fühlte mich, als hätte ich mich in die Hose gemacht. Später sagte mein Partner, er erinnere sich nur an mein verdutztes »Oh, verdammt« und daran, wie ich panisch hinausrannte. Ich hätte gern behauptet, es sei das letzte Mal gewesen, doch es kam anders. Etwa 3 Monate später rief erneut ein Einsatz, eine Fürsorgeeinschätzung, weil eine Frau seit Wochen nicht gesehen worden war. Gegen 4 Uhr fuhren mein Partner und ich zur Adresse und ich flüsterte, »Wenn das wieder dieselbe Dame ist, raste ich aus.« Mein Partner lachte, doch beim Anblick des Hauses verstummten wir. Ein Beamter berichtete, eine Angestellte der gegenüberliegenden Tankstelle habe die Frau täglich gesehen, in den letzten Wochen jedoch nicht mehr. Aus der Wohnung drang ein fauliger Gestank. Jeder in unserem Beruf kennt ihn. Da der Vermieter nicht zu erreichen war, forderten wir die Feuerwehr mit Spreizer an, um die Tür aufzubrechen. Kaum war die Tür offen, schlug uns der Gestank entgegen. Wie beim ersten Mal fanden wir die Wohnung in völliger Dunkelheit und umgeben von meterhohen Müllbergen, zwischen denen nur ein schmaler Pfad blieb. Diesmal summten tausende Fliegen über dem Unrat. Mit Taschenlampen gingen die Polizisten voraus. Wir folgten. Ein Beamter betrat als erster den Flur und leuchtete ins Schlafzimmer. Dort lagen erneut 2 kegelförmige Abfallhaufen von etwa 4 Metern Höhe und Breite am Fußende eines Bettes. Dazwischen hockte dieselbe alte Dame. Sie lag reglos auf dem Rücken, die Arme skeletthaft vor der Brust gekreuzt. Ihre Haut war papierdünn, trocken, geschrumpft, schwarz verfärbt und verwest. Hüftknochen und Kniescheiben zeichneten sich deutlich ab. Einzelne Rippen rieten unter der Haut hervor. Das Haar fiel aus und in den leeren Augenhöhlen wimmelten Maden. Die Verwesung war so weit fortgeschritten, dass ich kurz fürchtete, der diensthabende Polizist könnte sie erschießen, falls sie sich regte. Ich näherte mich und hörte leises Würgen hinter mir. Ich flüsterte meinem Partner, »Wir müssen den Körper hier rausholen. Ich brauche deine Hilfe.« Draußen atmeten alle tief durch. Zum Glück hatten wir kürzlich motorbetriebene Atemschutzgeräte mit Partikelfiltern bekommen. Mein Partner holte den Leichensack, ich setzte die Maske auf, ein Beamter hielt die Lampe. Wir räumten etwa 10 Minuten Müll beiseite, um Platz für den Leichensack zu schaffen. Dann versuchten wir, den Körper an Kopf und Füßen anzuheben, doch die Haut am Rücken klebte am Teppichboden. Beim behutsamen Anheben riss die Haut ab und blieb als gespenstische Umrisslinie auf dem Boden kleben. Unter der Haut wimmelten unzählige Maden zwischen Wirbelsäule und Haut. Vorsichtig legten wir die Leiche in den Sack und brachten sie nach draußen. Im Rettungswagen fuhren wir mit geöffneter Lüftung und Blaulicht zum Bestattungsunternehmen. Diese Begegnungen mit der Badewannendame haben sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich bin überzeugt, dass wir sie beim ersten Mal noch lebend gesehen haben. Ich bin Sanitäter in den Südstaaten der Vereinigten Staaten und seit meinem letzten Schuljahr im Rettungsdienst und im Freiwilligen Feuerwehrdienst aktiv. Bis zu dem Zeitpunkt, von dem diese Geschichte handelt, lagen bereits 7 Jahre Erfahrung hinter mir und in dieser Zeit habe ich einige wirklich seltsame und erschreckende Ereignisse erlebt, von denen ich manche nicht erklären konnte. Mir war auch bewusst, dass ich viel Gewalt erlebt hatte, sowohl gegen meine Eltern als auch gegen mich selbst. Ich wurde bereits geschlagen, getreten, gebissen, von einem psychisch instabilen Patienten fast überfahren, als er aus einer Zwangsunterbringung ausbrechen wollte, geschnitten und sogar mit einer benutzten Nadel gestochen, von einem Idioten, dem es missfiel, dass ich ihm nach einem Trunkenheitsunfall Blut für den Polizeibeamten abgenommen hatte. Doch dieser Vorfall war bei weitem der verstörendste. Nicht nur wegen dem, was mir und meiner Partnerin hätte passieren können, sondern auch wegen der Ereignisse, die ihm vorausgingen und weil danach offenbar nichts unternommen wurde. Im November 2011 arbeitete ich für ein landesweit renommiertes Rettungsdienstunternehmen, bei dem ich inzwischen nicht mehr angestellt bin. Ich werde den Namen nicht nennen, aber erwähnen, dass es in 30 Tagen aufgrund einer Fusion nicht mehr existieren wird. Wir hatten den Vertrag, den 911 Notfalldienst für einen überwiegend ländlichen Landkreis in West Tennessee zu betreiben. Es war ein toller Job, meist nur ein Einsatz pro Tag und in der Regel mit wirklich schwer kranken oder verletzten Patienten, genau die Fälle, für die man als Sanitäter brennt. Es gab auch viele Einsätze im Zusammenhang mit Drogen und häuslicher Gewalt. In jener Nacht war es besonders mies. Es regnete und war stockdunkel. 911 hatte einen Notruf wegen einer Körperverletzung erhalten und die Sheriff-Deputies baten uns um Unterstützung. Der Funkspruch lautete: Weibliche Person reglos am Boden. Wir schalteten Blaulicht und Sirene ein und fuhren los. Sanitäter arbeiten meist zu zweit mit einer Rettungsassistentin oder einem Rettungsassistenten. Meine Partnerin an diesem Abend war eine etwa gleichaltrige Frau, 6 Monate schwanger. Alex, wie wir sie nennen wollen, war circa 1,60 mi groß, unglaublich harmlos wirkend und keineswegs durchsetzungsstark. Ich selbst war damals circa 1,70 mi groß, etwa 80 Kilo schwer, kein Typ A-Charakter, eher introvertiert und ein bisschen ein Tollpatsch. Ich scherzte oft: Wenn ich ernst werde, stimmt etwas ganz und gar nicht. Als wir ankamen, wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Das Viertel war alt, noch vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Das Haus war ein sogenanntes Shotgun-Haus, bei dem Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer hintereinander liegen. Drinnen war das Licht aus. Nur das Blaulicht der Streifenwagen leuchtete durch die Fenster. Ein Deputy stand an der Haustür und sagte uns, die Frau liege im Wohnzimmer. Die übrigen Kollegen hatten sich zu ihren Dienstwagen zurückgezogen, etwa 15 Meter entfernt auf der Hauptstraße, und leisteten keine erste Hilfe. Der Deputy berichtete, der Ehemann sei nach Hause gekommen, habe seine Frau reglos auf dem Boden gefunden und die Polizei gerufen. Er wisse, dass sein Bruder es gewesen sei. Dann fügte der Deputy hinzu, der Mann wirkte betrunken und verschwand zu seinem Wagen. Wir gingen hinein. Niemand war zu sehen, auch der Ehemann fehlte, was sofort eine Warnung hätte sein müssen. Im Wohnzimmer fanden wir die Frau zusammengesunken zwischen Couch, Tisch und einem Sessel in der Ecke. Die Tür zum anderen Raum war geschlossen. Wir begannen sofort mit der Versorgung. Sie war blutüberströmt, ihre Nase völlig zertrümmert, die Kopfhaut aufgeschlitzt, bewusstlos. Überall wiesen neue und alte Blutergüsse auf verschiedene Verletzungsstadien hin. Ein weiteres Warnsignal, doch es gab zu viel zu tun. Wir stabilisierten sie, legten eine Venenverweilkanüle, setzten eine Halskrause an und wollten sie für den Transport vorbereiten. In diesem konzentrierten Moment hatten wir nicht bemerkt, dass jemand aus dem Badezimmer getreten war. Gerade legte ich die Sauerstoffmaske an und lauschte ihrem Atem, als ich das charakteristische Einrasten eines Schrotflintenverschlusses hörte und schwere Schritte. Alex stand mit dem Rücken zur Tür, um die Trage hereinzuholen, und ich richtete mich auf und blickte in das Gesicht eines fast 1,90 Meter großen, massiv gebauten Mannes, der gerade Schrotpatronen in eine Flinte lud. Er war betrunken, verschwitzt, zitterte vor Wut und fixierte mich mit einem leeren Blick, der tödlich wirkte. Alle Regeln aus dem Training schossen mir durch den Kopf. Szene sichern, fliehen. Aber in dem Moment war mir klar, dass er mich erschießen würde, wenn ich losrannte. Also stellte ich mich schützend vor die bewusstlose Frau, genau zwischen ihn und meine schwangere Partnerin, und rief: »Alex, geh raus!« Sie drehte sich um, schrie auf und rannte davon. Ich versuchte, ruhig zu bleiben. »Alles gut, ich kümmere mich um sie.« Doch er richtete den Lauf direkt auf mich und schnarrte: »Ich bringe euch um, wenn ihr nicht verschwindet.« Sein Lächeln war kalt und unheimlich. Ich erwiderte: »Wenn du mich tötest, stirbt sie. Nur ich kann ihr helfen.« Er grinste noch breiter, setzte sich mit der Flinte immer noch auf mich gerichtet auf den Sessel gegenüber, während ich hektisch begann, die Platzwunde am Kopf der Frau abzudecken. Plötzlich fluteten grelle Scheinwerfer das Zimmer. Die Deputies waren zurück, weil Alex gefunkt hatte, dass ihr Bruder verschwunden sei. Sie forderten den Mann auf, die Flinte fallen zu lassen. Er tat es, und sie rissen ihn zu Boden, legten Handschellen an. Er brach in Tränen und Wut aus, schrie, seine Frau sei tot und es sei alles die Schuld seines Bruders. Zitternd hielten sie ihn fest. Wir konnten die Patientin schließlich in den Rettungswagen verbringen und ins Traumazentrum bringen. Danach schrieb ein Deputy noch unseren Einsatzbericht und wir mussten dem Arbeitgeber einen Vorfallbericht schicken. Danach hörten wir nie wieder etwas. Ein Jahr später, 2013, arbeitete ich nicht mehr in jenem County. Bei einem Einsatz holte ich einen Jugendlichen vom Krankenhaus ab und sah Alex wieder. Ich sprach den Vorfall an und sie nahm mich beiseite, um mir den Rest der Geschichte zu erzählen. Die Frau war einen Tag nach dem Angriff wieder bei Bewusstsein und berichtete, ihr Ehemann habe an diesem Tag stark getrunken und seine Medikamente nicht genommen. Er habe sie beschuldigt, mit seinem Bruder geschlafen zu haben und so lange geschlagen, bis sie gegen den Tisch prallte und bewusstlos wurde. Er wurde wegen häuslicher Gewalt verurteilt und in eine forensisch-psychiatrische Klinik eingewiesen, in der er bis heute ist. Das Unheimlichste dabei, sein Bruder war bereits 2002 bei einem Autounfall in einem anderen Bundesstaat gestorben. Laut Aussage der Frau hatte er zuvor intensive Halluzinationen gehabt, in denen sein Bruder ihm Befehle erteilte. Die Deputies vor Ort, die über die Vorgeschichte des Hauses mit psychischen Erkrankungen informiert waren, hatten uns nie gewarnt und die Adresse auch nicht als gefährlich markiert. Das wirft mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Warum wurde er nicht wegen des Angriffs auf uns angeklagt? Warum ließen sie uns in diesem Haus arbeiten? Und warum gab es keine Nachsorge, um uns zu schützen? Ich war in meinen ersten Jahren als Notfallsanitäter für ein Krankenhaus in den Vororten tätig. Das meiste, was wir fuhren, bezeichnete die Dienstleitung als Routineeinsätze. Trotzdem erlebte ich mein Scherbenhaufen-Pensum, häufig Verkehrsunfälle, gelegentliche Schlägereien in Kneipen und sogar Suizide. Viele meiner Geschichten enden mit einem weiteren grausamen Bild. So ist es für uns in der Notfallrettung. Eine meiner eindrücklichsten Erfahrungen ging von Anfang bis Ende nah an den Wahnsinn heran. Wie schon erwähnt, war ich damals seit einigen Jahren als Notfallsanitäter unterwegs und hatte bereits in verschiedenen Einsatzgruppen und mit unterschiedlichen Partnern gearbeitet. Ich habe ein kleines Geheimnis. Ich fahre nicht gern selbst, deshalb wählte ich Partner, die bereitwillig den Wagen übernahmen. Während der hier geschilderten Schicht war meine Partnerin eine Frau namens Sascha. Wir waren ungefähr gleich alt und arbeiteten seit etwa 6 Monaten zusammen. Zwischen uns hatte sich ein eingespieltes Zusammenspiel entwickelt. Wir kannten die Eigenarten, Stärken und Schwächen des jeweils anderen. Wir hatten gemeinsam Leben gerettet und auch welche verloren. Ganz automatisch hatten wir eine ungeschriebene Regel etabliert. Sicherheit zuerst. Wir verdienten kaum mehr als den Mindestlohn. Das war uns allen klar. Wir ließen uns nicht für Heldentaten hergeben, sondern arbeiteten konsequent und realistisch. Erst die Lage sichern, dann helfen. Als wir den Einsatz in einer Privatwohnung in einem gehobenen Wohnviertel erhielten, gingen wir mit unserer gewohnten Routine vor. Eine Frau habe einen Schlag auf Kopf und Körper erlitten, mehr wussten wir zunächst nicht. Ich funkte bei der Leitstelle nach, ob bereits Polizeikräfte vor Ort seien. Man versicherte uns, alles sei geklärt. Das beruhigte uns. Bei der Ankunft fiel allerdings sofort auf. Keine Polizei, kein Streifenwagen in Sicht. Auch Sascha war unruhig und ich wusste, sie dachte dasselbe wie ich. Wir konnten nicht einschätzen, ob es ein Missverständnis zwischen Anrufer und Leitstelle oder uns gab, aber von Sicherheit war hier nichts zu spüren. Wir waren eindeutig die Ersten am Ort. Ich funkte noch einmal. Leitstelle, bitte bestätigen, ist die Lage klar? Die Wohnung gehört einem Polizeibeamten, korrekt? Ja, korrekt, kam die Antwort. Das tröstete uns, doch wundern ließen uns die fehlenden weiteren Informationen schon. Vorsichtig näherten wir uns. Unsere Blicke durchmusterten jede Ecke. Da erblickten wir im geöffneten Garagentor ein Ehepaar. Sie stritten miteinander, ihre Frau hatte Blut im Gesicht. Sofort war unser Spürsinn alarmiert. Der Mann sah uns, holte tief Luft, setzte ein selbstsicheres Lächeln auf und kam auf uns zu. Mit festem Händedruck und aufrechter Haltung stellte er sich vor: »Hallo, ich bin John. Meine Frau ist gestürzt und hat sich ziemlich wehgetan.« Er vermittelte genau das stereotype Bild eines Polizisten. Kurzes Haar, Poloshirt, breiter Stand. Er legte sofort Wert darauf, sich glaubwürdig darzustellen. Ich behielt John im Auge, während er uns den Ablauf schilderte. Irgendetwas stimmte nicht. Keine Polizei, sein nervöses Auftreten, das passte nicht zu einem unauffälligen Sturz. Trotzdem sagten wir: »Alles klar, John. Gehen Sie vor und prüfen Sie, wie es Ihrer Frau geht. Wir bringen anschließend unsere Geräte rüber. Nein, nein, insistierte er und winkte seine Frau, deren Name wir inzwischen als Layla erfuhren, heran, die zögernd in unsere Richtung kam. Sir, erklärte ich, wir möchten nicht, dass sie in ihrem Zustand herumlaufen muss. Gehen Sie bitte zuerst zu ihr. Wir folgen gleich. John warf uns einen merkwürdigen Blick zu und ließ uns vorausgehen. Während wir unsere Ausrüstung zusammensuchten, besprachen wir leise die Lage. Was denkst du? Flüsterte ich Sascha zu. Er wollte uns nicht allein mit ihr lassen. Ich habe John durch die Windschutzscheibe gesehen. Giftpfeile in seinen Augen, antwortete sie. Glaubst du wirklich, sie ist gestürzt? Hakte ich nach. Sascha zuckte mit den Schultern. Schwer zu sagen. Aber ich kenne häusliche Gewalt. Und das hier hat alle typischen Anzeichen. Wir traten ins Garagentor. Layla saß zitternd am Boden. Ihr Gesicht war bleich, die Augen weit aufgerissen. Unsere Sinne waren auf Alarm gestellt. Bei der Untersuchung fiel mir auf, die Platzwunde am Kopf und das Hämatom am Auge passten nicht recht zu einem seitlichen Stolpern. Rippen- und Oberschenkelquetschungen befanden sich an der Vorderseite des Körpers. Bei einem seitlichen Sturz wären sie eher seitlich zu erwarten gewesen, doch wir nickten und folgten Johns Erzählung. Wir versorgten Layla so gut es ging und machten sie so bequem wie möglich. Plötzlich deutete Sascha auf ihr Gesicht. »Schau her!« »Er sagt doch, sie ist gestürzt, weil der Boden eine kleine Kante hat«, erklärte John und deutete auf eine minimale Erhöhung im Bodenbelag. »Nein«, wies Sascha ihn scharf zurecht, »das sind Fingerabdruckmale. Jemand hat sie gewürgt.« Ich wandte mich an Layla. »Hast du das? Hat dich jemand gewürgt?« Die Frau errötete tief und senkte den Blick. John mischte sich wieder ein. »Wir haben von nichts gehört.« »Ich frage sie«, erwiderte Sascha unnachgiebig. Layla schüttelte den Kopf, unüberzeugend. Mir stieg die Gewissheit auf. John schlug seine Frau. So schlimm, dass er jetzt Rettungskräfte rufen ließ, um sich einen Vorwand zu verschaffen. Mir wurde übel vor Wut und Stress. Ich funkte, Leitstelle, wir haben den Verdacht auf häusliche Gewalt. Vor Ort ist kein uniformierter Beamter. Wir benötigen dringend Unterstützung einer anderen Dienststelle. Es gab kurze Stille, dann, verstanden, wir schicken sofort eine Streife. John stand hinter mir, die Adern an Hals und Stirn pulsierten. Er musterte mich finster. »Warum das Funkgerät? Kontrollierst du mich?« »Vorschrift, John. Ein großer Teil unserer Arbeit ist Dokumentation und Absicherung«, erwiderte ich und klopfte ihm kameradschaftlich auf die Schulter. »Die Polizei kommt. Wir wollen ja nicht, dass deine Frau denkt, wir ignorieren sie.« Mein Herz hämmerte. John stampfte vor Wut. Wir gingen zurück ins Haus und sahen, wie Sascha unsere Geräte einpackte und Layla hastig ihre Schuhe anzog. Beide starrten uns an. »Was passiert hier?« fragte John ungehalten. »Ich habe Layla überzeugt, in die Klinik zu gehen«, sagte Sascha ruhig. »Sie hat eine Gehirnerschütterung und vermutlich Nasenbrüche. Sie braucht eine umfassende Untersuchung.« »Auf keinen Fall«, entgegnete John. »Deshalb habe ich euch gerufen. Ich wollte nur eine kurze Überprüfung ohne Krankenhaus.« Sascha schnaubte. »Schauen Sie sich doch die Verletzungen an. Prellungen, Schnittwunden, ein Hämatom am Auge. Das können wir hier nicht behandeln. Sie kommt mit oder wir rufen die Behörden.« John verlor die Beherrschung, brüllte von einer Verschwörung und warf Geräte umher. Er stieß mich und prahlte. »Niemand legt mich rein.« Doch schließlich traf die Polizeistreife ein. John verwandelte sich in einen anderen Menschen. Ruhig, kontrolliert, freundlich. Es war unheimlich zu sehen. Dank Laylas stichhaltiger Schilderung und dem Eintreffen der Polizei kam die Wahrheit ans Licht. John hatte seine Frau misshandelt und seine Kollegen hatten es jahrelang gedeckt. Er wollte sie nicht ins Krankenhaus bringen, weil dort die unerklärten Verletzungen dokumentiert worden wären. Schließlich wurde Layla eingewiesen und John verhaftet. Später erfuhr ich, dass sie eine Scheidung einreichte und das Viertel verließ. Diese Situation fühlte sich an wie ein Thriller-Roman direkt vor meiner Haustür. Sie hat mein Bild von Nachbarn verändert. Man weiß nie, mit wem man es wirklich zu tun hat. Zu jener Zeit erlebte die Gegend einen gewaltigen Ölboom, sodass Tausende von Menschen in die Stadt und den umliegenden Landkreis strömten, um in den nahegelegenen Ölfeldern zu arbeiten. Das führte dazu, dass die Stadt etwas rauer wurde. Menschen aus dem ganzen Land zogen hierher, was in einer kleinen Ortschaft die Lebenshaltungskosten deutlich ansteigen ließ, und wir verzeichneten einen starken Anstieg an Gewaltdelikten sowie schweren Verletzungen. Wir arbeiteten in 24-Stunden-Schichten, was an sich nicht allzu schlimm war. Tagsüber war meist ordentlich was los und nachts hatte die Rettungswache Zimmer mit je zwei Einzelbetten, in denen man einigermaßen gut schlafen konnte. Die meisten Einsätze, die man als verrückt, gruselig oder unheimlich einstufen würde, kommen meistens nachts. Der Tag, an dem diese Geschichte spielt, war jedoch etwas anders als gewöhnlich. Normalerweise habe ich einen EMT-Basic-Partner. Das heißt, da ich die weitergebildete Kraft im Rettungswagen bin, übernehme ich in der Regel alle Patienten. Doch heute hatte ich eine andere Paramedic-Kollegin an meiner Seite, weil wir gerade eine neue Notfallsanitäterin einarbeiteten. Es war ihr erster Tag in der Feldeinsatzorientierung, FTO. Das bedeutet, dass wir sie in der Regel die Einsätze absolvieren lassen und uns zurücklehnen, um ihre Leistung zu bewerten und sicherzustellen, dass sie in der Lage ist, niemanden zu gefährden. Dies war ihr erster Job nach dem Abschluss, also war sie noch ziemlich unerfahren. Ich konnte sehen, dass sie sehr nervös war und sich große Mühe gab. Wie üblich war es den Tag über recht geschäftig, doch als es allmählich ruhiger wurde, bereitete ich mich darauf vor, ein Nickerchen zu versuchen. Ich schmiss meine Stiefel in eine Ecke und legte mich auf das Bett, oben auf die Decken, weil man so beim nächsten Einsatz schneller aufstehen kann. Mein Funkgerät legte ich mir wie immer auf voller Lautstärke neben den Kopf, damit ich sicher aufwache, falls ein Einsatz kommt. Mitternacht rückte näher und tatsächlich ertönte ein Alarm. Mann, niedergestochen, keine Atmung. Glücklicherweise war das nicht unser Einsatz. Ein anderer Rettungswagen ging hin und ich versuchte wieder einzuschlafen. Oder es zumindest. Etwa 30 Minuten später ertönte ein weiterer Funkspruch. Und dieses Mal war es für uns. Einsatzdaten. Mann mit Messerverletzung an der Hand. Polizei vor Ort. Ich zog meine Stiefel wieder an, weckte meine neue Kollegin und meinen Partner und wir gingen zum Rettungswagen. Der Einsatzort lag mitten in der Innenstadt. Wir fuhren nicht mit Sonderrechten, da es sich nicht um eine lebensbedrohliche Verletzung handelte. Als wir ankamen, standen etwa 6 Streifenwagen mit eingeschalteten Blaulichtern um die Ecke einer Nebenstraße, hinter einem Gebäude in einer schmalen Gasse. Vor Ort waren mehrere Polizisten, ein paar Sheriff-Deputies und ein Ermittler, die alle um einen Mann mit einem Tuch um die Hand herumstanden. Als ich näher kam, sah ich, dass der Mann kahlköpfig und mittleren Alters war und fast wie ein Obdachloser wirkte. Auf seiner Stirn prangte ein großes, dunkles Tattoo. Einer der Polizisten trat auf mich zu, um mich zu informieren, bevor ich mit der Behandlung beginne. Er sagte, der Mann habe eine große, klaffende Schnittwunde am Handrücken, die er sich mit einem Messer zugezogen habe. Ich war noch etwas benommen und brachte die Dinge zunächst nicht zusammen. Der Polizist erklärte weiter, dass der Mann behauptet habe, von einem anderen Mann angegriffen worden zu sein und vermutlich genäht werden müsse. Da es nicht ernst zu sein schien, sollte meine FTO-Kollegin zuerst die Untersuchung und die Behandlungsplanung übernehmen. Ich hielt mich dahinter, während wir uns dem Mann näherten, der in Handschellen dastand. Je näher wir kamen, desto deutlicher wurde das Tattoo auf seiner Stirn. Mitten auf der Stirn, von den Augenbrauen bis etwa dorthin, wo sein Haaransatz gewesen wäre, prangte das größte Hakenkreuz-Tattoo, das ich je gesehen hatte. Meine FTO begann mit dem Mann zu sprechen und ich beobachtete im Hintergrund. Etwas an seiner allgemeinen Haltung und seinen Antworten jagte mir einen unangenehmen Schauer über den Rücken. Als wir herankamen, murmelte er unablässig etwas vor sich hin, was ich nicht verstehen konnte, doch er wiederholte es ständig. Meine Kollegin bat die Polizei, ihn kurz aus den Handschellen zu lösen, um die Wunde besser sehen zu können. Einer der Beamten holte das mutmaßliche Tatwerkzeug hervor. Ein billiges, klappbares Plastiktaschenmesser mit schwarzem Griff und etwa 7 Zentimeter Klinge, am Griff leicht gezahnt, steckte in einer Beweismitteltüte und war blutverschmiert. Der Mann zeigte seine Hand. Quer durch ein weiteres großes Hakenkreuz-Tattoo verlief die Schnittwunde vom Grundgelenk seines kleinen Fingers bis zum fleischigen Teil seiner Daumenballen. Die Wunde war etwa 3 cm breit, so tief, dass Knochen und Sehnen freilagen. Die Blutung war durch Druck des von ihm festgehaltenen Tuchs größtenteils gestillt. Als meine Kollegin fragte, was passiert sei, wiederholte der Mann laut und deutlicher, was er zuvor gemurmelt hatte. »Ich hab ihn umgebracht, Mann. Er ist tot, Mann. Ich musste ihn töten. Er muss tot sein.« Langsam dämmerte mir das ganze Ausmaß der Tat. Wir luden den Mann in den Rettungswagen, um nach weiteren Verletzungen zu suchen, die unter der Kleidung verborgen sein könnten. Nach gründlicher Untersuchung stellten wir fest, dass keine weiteren Verletzungen vorlagen und begannen mit dem Transport ins Krankenhaus. Meine FTO verband seine Hand und während der Fahrt stellte ich ihm Fragen, um die Details zu klären. Der Mann erzählte schaurig ruhig alles, starrte dabei ins Leere und verlor nie seine unheimliche Ausstrahlung. Er berichtete, obdachlos zu sein und ziellos umhergewandert zu sein, bis ihm ein Freund angeboten habe, ihn mitzunehmen. Er habe sich zwar unwohl gefühlt, stieg aber trotzdem ein. Im Auto habe der Freund ihn gefragt, ob er NA-Wörter hasse. Er versicherte, nicht rassistisch zu sein. Daraufhin sei sein Freund wütend geworden und habe versucht, ihn mit dem Taschenmesser zu erstechen. Er selbst habe sich verteidigt, das Messer seinem Angreifer entreißen, ihn erstochen und sei dann aus dem Auto gesprungen und geflohen. Auf der Weiterfahrt herrschte Stille. Nur ein Polizeibeamter saß die ganze Zeit bei uns im Wagen. Nach Ablieferung des Mannes in der Notaufnahme standen wir alle fassungslos da. Zurück in der Wache versuchten wir zu schlafen, doch dazu sollte es diese Nacht nicht kommen. Etwa eine Stunde später erhielten wir einen neuen Einsatz. Leichenbergung in der Innenstadt, nur 3 Blocks von unserem vorherigen Einsatz entfernt. Vor Ort war die Straße auf etwa 30 Meter Länge von einem Feuerwehrauto und mehreren Streifenwagen abgesperrt. Der Feuerwehrmast leuchtete mit 8 Halogenstrahlern auf den Einsatzort. Als wir mit Trage und Leichensack herankamen, sagte uns der dortige Ermittler, die Spurensicherung sei abgeschlossen und wir sollten die Leiche zum Gerichtsmedizinischen Institut bringen. Etwa 15 Millimeter entfernt lag der Körper in der Straßenmitte auf dem Rücken, die Arme weit ausgebreitet, die Beine gestreckt. Ein Fahrzeug mit offener Fahrertür stand sauber am Straßenrand, vermutlich des Opfers. Der Mann wirkte etwa mittleren Alters, eventuell hispanischer Herkunft. Blut lief aus Nase und Mund, sein Gesicht wies mehrere kleine Einstichwunden auf Wangen und Stirn auf. Auf Brust und Bauch waren etwa 12 weitere unregelmäßige Messerstiche zu sehen, bei denen Fettgewebe hervorquoll. Unter ihm selbst war kaum eine Blutlache, jedoch zog sich vom Körper aus eine breite Blutspur bis zum Bordstein, dann weitere 10 Meter entlang der Rinne, bevor das Blut in den Gully floss. Offensichtlich war er verblutet und verstarb auf der Straße. Wir verpackten die Leiche im Leichensack und fuhren sie zur Gerichtsmedizin. Zurück in der Wache teilte mir mein diensthabender Rettungsassistent mit, der Beamte vom ersten Einsatz habe um einen Bericht darüber gebeten, was der Mann gesagt habe. Zum Glück blieb der Rest der Schicht ereignislos. Einige Jahre später erhielt ich einen Anruf vom Staatsanwalt. Er fragte, ob ich mich an den Einsatz erinnere, was ich bejahte. Er berichtete, der Mann stünde wegen Mordes vor Gericht, plädiere auf nicht schuldig und man wolle meine Aussage durchgehen, da ich als Zeuge aussagen müsse. Wir besprachen meine Aussage, dann wünschte er mir einen guten Tag. Einige Tage später rief er erneut an und informierte mich, der Angeklagte habe sein Plädoyer auf Notwehr geändert und ich werde in einer Woche vor Gericht benötigt. Genau einen Tag vor dem Prozess rief er noch einmal an, der Mann habe nun auf schuldig plädiert und meine Anwesenheit sei nicht mehr erforderlich. Was danach geschah, weiß ich nicht. Ich habe nie weiter recherchiert. Es ist nur eine weitere Geschichte, die in meinem Kopf gespeichert ist, ein weiteres Mosaiksteinchen, wahrscheinlich unvergessen. Ich arbeitete während der Semesterferien an der Universität als Notfallsanitäter, denn durch die kurze medizinische Ausbildung, die ich bereits absolviert hatte, war ich zertifiziert. Als Ersthelfer tätig zu sein, war zwar nicht mein eigentliches Ziel und definitiv nicht mein Lebenstraum, doch es lag nahe an dem Berufsfeld, das ich anstrebte. Ich studierte, um Röntgentechniker zu werden und dachte, dass sich praktische Erfahrung in meinem Lebenslauf positiv auswirken würde. Also bewarb ich mich bei mehreren Krankenhäusern, bis mich schließlich eine Rettungswache kontaktierte und mir eine Einarbeitung anbot. Die Nächte, die ich als Nachtschicht-Notfallsanitäter in der Innenstadt verbrachte, werde ich nie vergessen. Nach Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich die Stadt in ein ungeheures Schattenreich voller Geheimnisse. Die Straßen, sonst geschäftig, pulsierten nachts in einem Rhythmus, der gleichermaßen faszinierte und beängstigte. Als Nachtschicht-Notfallsanitäter hatte ich wirklich alles gesehen. Drogenabhängige, obdachlose, herrenlose Tiere, die wie Geister umherstreiften. Jeder Einsatz konnte sich zur Albtraumnacht entwickeln. Jede Sirene kündigte drohendes Unheil an. An genau diesem Abend war ich wie üblich mit Otto eingeteilt, einem erfahrenen Veteranen, der buchstäblich alles erlebt hatte. Er berichtete von bewaffneten Übergriffen, von brennenden Menschen, die er löschen musste, sogar von Enthauptungen und all dem schrecklichen Grauen. Einmal erzählte er, er sei zu einem Mann in einer Seitenstraße gerufen worden, der von Kugeln durchlöchert in einer Blutlache lag. Der Mann erlag zwar auf der Fahrt in die Klinik seinen Verletzungen, begann jedoch nach einigen Minuten erneut zu schreien und wirres Zeug zu brüllen, als würde er ein zweites Mal sterben. Otto war voller solcher Geistergeschichten. Gegen 3.30 Uhr bereiteten wir uns auf unsere Pause vor. Normalerweise hatten wir Proviant dabei, doch an diesem ungewöhnlichen Morgen hatten wir beide vergessen, etwas einzupacken. Also fuhren wir zu einem 24-Stunden-Imbiss, unserem einzigen Anlaufpunkt in der Innenstadt. Wir bestellten dort belegte Brote und kehrten zum Rettungswagen zurück, den wir eine Straße vom Dienstgebäude entfernt geparkt hatten, damit er nicht gestört wurde. Wir standen direkt neben den Bahngleisen. In diesem Viertel konnte nach Einbruch der Dunkelheit alles passieren. Die Menschen dort waren oft aggressiv und unberechenbar. Kaum hatten wir unsere Plätze im engen Innenraum des Rettungswagens eingenommen, knackte das Funkgerät. Unfallflucht gleich um die Ecke. Otto zog eine Augenbraue hoch und ich wusste sofort, was er dachte. Wieder ein schiefgelaufener Drogendeal, wieder ein Leben, das im endlosen Chaos der Stadt verloren ging. Wir zögerten nicht, schalteten Blaulicht und Martinshorn ein. Otto manövrierte den Wagen routiniert durch das dichte Verkehrsgewirr aus Taxis, Limousinen und alten Wagen. Sie alle teilten sich dieselben ölverschmierten Fahrbahnen. Selbst mit Sonderrechten wich kaum jemand aus. Doch da wir die Kreuzung bereits aus den Funkmeldungen kannten, mussten wir nicht hetzen. Dies war buchstäblich das Zentrum des heruntergekommensten Ghettos, das man sich vorstellen kann. Als wir um die Ecke bogen, entdeckte ich eine Gestalt mitten auf der Kreuzung, nur wenige Meter von einer Laterne entfernt. Mein Herz begann zu rasen, alle Sinne waren alarmiert. Bei diesem Einsatz stimmte etwas nicht. Ein Flüstern in der Dunkelheit, das nur ich wahrnahm. Ottos Blick traf meinen und ich wusste, er verspürte dasselbe Unbehagen. An solchen Orten endeten Einsätze für Helfer oft in Katastrophen. Wir hielten neben dem Verletzten. Es war ein Mann, dessen Körper in einem unnatürlichen Winkel verdreht lag. Otto und ich tauschten einen kurzen Blick, dann stiegen wir aus. Die Nachtluft war schwer von Abgasen und frittiertem Fettgeruch. Das ferne Dröhnen des Verkehrs mischte sich mit dem leisen Stöhnen des Opfers. Mir lief ein Schauer über den Rücken, als ich mich vorsichtig näherte und die Umgebung nach möglichen Gefahren absuchte. Dies war der Punkt ohne Rückkehr. Und ich ahnte nicht, dass dieser Einsatz der Beginn eines Abstiegs in den Wahnsinn sein würde. Autos drängten heran, hupten, ihre Blinker blinkten und Menschen riefen aus den Fenstern. Wir wiesen sie mit Handzeichen abseits, stellten ein paar Warnkegel auf und bereiteten unsere Ausrüstung vor. »Was meinst du?«, fragte ich, während ich dem Mann die Jacke öffnete, um die Wunden zu begutachten. »Innere Blutungen, mehrere Frakturen«, antwortete Otto knapp. Wir wollten ihm die Schuhe ausziehen, stellten jedoch fest, dass sie bereits 10 Meter weiter auf dem Asphalt lagen. Ich musterte Kleidung und Lage der Schuhe. Otto hatte recht. Das sah ganz klar nach Unfallflucht aus. Vielleicht hatte er zuvor versucht, jemanden anzugreifen, war dann angefahren worden und der Fahrer geflohen. Egal. Wir versorgten ihn bestmöglich, hoben ihn vorsichtig auf die Trage und luden ihn in den Rettungswagen. Kaum saßen wir wieder, funkte Otto: »Patient an Bord, wir fahren zur Notaufnahme.« »Verstanden. Ankunft in 15 Minuten. Zustand kritisch.« Otto fuhr mit Blaulicht durch den dichten Verkehr, während ich im Fond die Vitalwerte kontrollierte und versuchte, den Patienten so ruhig wie möglich zu halten. Seine Verletzungen waren so schwer, dass wir nur das Allernötigste leisten konnten. Den Rest mussten die Ärztinnen und Ärzte übernehmen. Plötzlich knackte das Funkgerät mit einer weiteren Meldung von einer dunklen Limousine, einer Verfolgungsfahrt und einem Mann, der grundlos auf ein Fahrzeug einschlug. Doch wir waren bereits unterwegs und konnten nicht umkehren. Ein Streifenwagen raste uns entgegen, zu schnell, um zu unserer ersten Einsatzstelle zu gelangen. Aus den Berichten wurde klar, das Opfer hatte den Verkehr blockiert und einen PKW attackiert. Der Fahrer hatte ihn angefahren und war in eine Seitenstraße geflohen. Diese Schilderung bestätigte mein ungutes Gefühl. In der Innenstadt steckte selten jemand unschuldig in solche Vorgänge. Mit Blaulicht und Martinshorn pflügten wir weiter durch die Straßen. Plötzlich ruckte der Patient, seine Herzfrequenz schoss in die Höhe. Ich griff nach dem automatischen externen Defibrillator. Doch ehe ich reagieren konnte, sprang er von der Trage, die Augen weit aufgerissen und das Gesicht zu einem grausamen Grinsen verzogen. Mit voller Wucht krachte sein Kopf gegen meinen und alles wurde schwarz. Ich erwachte auf dem Boden des Rettungswagens, mein Kopf dröhnte, mein Körper war wie gelähmt. Monitore schrillten Alarm, Schreie und Kampfgeräusche erfüllten das Fahrzeug. Otto rang mit dem Angreifer. Doch dieser Mann besaß ungeheure Kraft. Der Wagen schwankte, die Bremsen quietschten, während Otto verzweifelt die Kontrolle behielt. Ich wollte mich bewegen, doch meine Glieder gehorchten nicht. Blut tropfte auf den Boden und prasselte auf uns herab, während der Angreifer weiter zuschlug. Endlich hörte ich Otto rufen: »Feuerlöscher her!« Er sprühte eine Ladung Pulver ins Gesicht des Mannes und rief mir zu: »Mach die Tür auf!« Ich löste die Verriegelung, kippte aus dem offenen Heck auf den Asphalt und fing mich gerade noch. Der Angreifer klammerte sich am Türrahmen fest, taumelte dann aber vorwärts, während das Löschpulver eine dichte Wolke bildete. Er humpelte weiter, hinterließ eine blutige Spur und verschwand in einer dunklen Gasse. Unter Schmerzen tasteten Otto und ich unsere Verletzungen ab. Bei mir pochender Kopfschmerz und verschwommene Sicht, Otto hatte Prellungen an Armen, Schultern und Knöchel. Erschüttert, aber lebendig, stiegen wir erneut ein und fuhren zur nächsten Einsatzstelle, wo Polizistinnen und Polizisten einen Kollegen versorgten, der bei der Verfolgung verletzt worden war. Auch er lag in kritischem Zustand, doch wir stabilisierten ihn und brachten ihn ins Krankenhaus. Nach 6 Wochen war er vollständig genesen und wieder im Dienst. Der erste Angreifer wurde später ruhig gestellt und überlebte ebenfalls. Trotz gebrochener Knochen und schwerster Verletzungen schrie er im nächsten Rettungswagen um sein Leben. Otto und ich konnten kaum glauben, wie stark sein Herz-Kreislauf-System arbeiten musste. Diese eine Nacht, in der wir nur eine kurze Pause einlegen wollten, trieb mich dazu, mein Studium schneller abzuschließen und aus dem Notfallsanitäterdienst auszusteigen. Heute arbeite ich als Röntgentechniker. Ich fertige Aufnahmen von Patientinnen und Patienten an, ohne sie dafür transportieren zu müssen. Otto fährt immer noch den Rettungswagen und kann in wenigen Jahren in den Ruhestand gehen. Diese Arbeit hat ihn nie gebrochen. Im Gegenteil, ohne seinen unerschütterlichen Einsatz wären wir in jener Nacht wohl nicht alle drei lebend herausgekommen.